So, Tim, wir sind jetzt.
Ja, warte, zu ich muss unterschreiben für meine
Fans. Nur, dass du es Bescheid weißt.
Noch für wen?
Ne?
Ach, hier auch schon. Mein nicht, oder was? Mein Name auch nicht. Ha? Das hasse ich, ne? Wenn Leute mir Bücher, ich muss hier gerade zwei Bücher unterschreiben. Und dann sagt er, ohne Namen.
Ja, okay. Dann, dann schreib doch hin ohne Namen. Lieber ohne Namen, dein Tim.
Und auch gerne gesagt, für wen denn? Ja, für mich.
Trotz alledem muss ich uns noch mal ganz kurz hier einnerden, wo wir heute sind. Und der Mann, von dem du gerade gesprochen hast.
Ein Norden.
Der Mann, von dem du gerade gesprochen hast, dass er ein bisschen muffelig ist, das ist Johann, unser Tonmann, für die Leute, die ihn nicht sehen können.
Gibt wenig Töne von sich, muss man sagen.
Ein bisschen sehen kann man uns. Wir sind Facebook und Instagram live.
Über Bluetooth.
Ja, und über Wireless LAN und über alles sowieso. Das heißt, du musst dich ein bisschen im Zaum halten, mit Klamotten ausziehen. Und wir sind heute hier im Kitchen Impossible Studio, wo die Finaldrehs immer stattfinden. Finaldrehs, für die Leute, die es nicht wissen, du sitzt hier mit dem Kontrahenten, mit dem du dich auf der Welt irgendwo duelliert hast, hast dort einen Fernseher, dort seht ihr euch die fertig geschnittenen Szenen an
und
kommentiert das dann. Nee, ich weiß, dass du es gerade erzählt hast, okay, aber ich muss es jetzt noch einmal ganz kurz einnorden, damit die Leute auch wirklich verstehen, warum wir hier heute senden. Und wir senden deswegen heute hier live, weil wir die Ausgabe, die eigentlich heute kommen sollten, haben wir gesagt, die hat noch nicht unseren Ansprüchen genügt. Die werden wir in der zweiten Staffel wiederholen. Deswegen sind wir heute hier ein bisschen anders unterwegs.
Wir können das Kind beim Namen nennen. Wir haben ja gerade in Anfangszeiten dieses Podcastes haben wir 2-3 Aufnahmen gemacht, wo wir denken, ach Mensch, das ist weder gut für den Gast noch für den Gastgeber, sprich mich, weil wir da noch nicht so ansatzweise den Unterhaltungsflow hatten. Das bedeutet aber, dass diese Gäste selbstverständlich erneut eingeladen werden, um dann einen professionellen Podcast, einen perfekten Podcast herzustellen. Weil nichts anderes haben unsere Fans verdient.
Da hast du völlig recht.
Immer den extra Meter gehen. Wir haben lange heiß und heftig diskutiert hier mit OMR. Unsere Partner, die ja sozusagen diesen Podcast mit uns produzieren, wo Joe ja auch angestellt ist.
Ja, dem gehört der Laden, das weiß nur keiner.
Bist du noch bei uns, ja, ne?
Ja? Ja, so ein bisschen wie am Lügendetektor, ne?
Sieht das aus.
Als würde er gucken,
das Leben des anderen.
Reden wir hier richtig?
Wie ist der Film nochmal, dieser legendäre, das Leben der anderen? Wahrscheinlich in deinem Privatleben sitzt du auch oben im Dachgeschoss und hörst einfach die anderen Leute ab. Du hast sie an Telefon reingehackt und hörst einfach mit. Da wurde heiß diskutiert, ob wir den 12., den wir bereits aufgenommen hatten, ob wir den wirklich aufschreiben, muss man auch sagen, da haben wir uns durchgesetzt.
Ja, und gegen das Management.
Und wir haben gegen das Management von dem Gast?
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Aber das ist doof.
Nee, überhaupt nicht, weil auch das Management will ja nur das Beste für den Gast und hat am Ende dann diesen Podcast auch gehört und sagte, okay, machen wir nochmal.
Findet auf jeden Fall statt, allerdings erst in 4 Wochen wieder.
Ja, also
denn ich mache jetzt Urlaub. Ich gehe so auf den Zahnfleisch.
Bist du urlaubsreif?
Oh, Digga, ich bin so urlaubsreif. Ich merke das, wenn du... Oh, ich hatte mal so eine Situation in England, da habe ich im Ritz-Hotel gearbeitet, komplett überarbeitet, so im Tunnel drin gewesen und bin dann in der U-Bahn, habe ich eine ältere Dame aus Versehen angerempelt. Oha. Und die war so, ich sag mal, gefühlte 86, 87 und sie ist nur so, oh sorry, und nicht nur so, ja, you fucking will be. Das war meine Antwort und sie war total, das fiel mir dann auch auf, dass man sich so nicht benimmt. Aber ich bin momentan ein bisschen dünnhäutig und kurz.
Das bedeutet im Klartext, du bist auf der Zielgeraden und wirst dann eine kurze sommerferienmäßige Auszeit dir nehmen im September. Warum auch nicht? Verdient hast du es dir. Ja. Oder rennst du weg, weil dich die Dame von der DEHOGA so beschimpft hat? Ich will das kurz zitieren. Tim Melzer hat Schuld, dass jeder zweite Azubi seine Ausbildung abbricht. Du Schuft! Ach, wirklich, Mann, du machst den scheiß Kochberuf kaputt. Tim Melzer ist schuld daran, dass jeder zweite Azubi seine Ausbildung abbricht.
Ach, das Schlimme ist, einmal kann man ja so dumme Dinge sagen, ne? Aber wenn man es dann im zweiten Interview nochmal wiederholt, dann denke ich auch hin und wieder auch einfach mal die Fresse.
Was ist denn da passiert?
Ich glaube, dass die Dame einfach recht hat. Wir haben ein Problem, wie glaube ich fast alle Handwerksausbildungsberufe, dass viele Menschen eine Ausbildung anfangen, aber dann auf einmal mit der Realität konfrontiert werden und sagen, ist vielleicht auch nicht ganz meins. Jetzt zieht die Dame mich als Beispiel heran und ganz verdenken kann man ihr es ja auch nicht, da ich ja ein Bild in der Öffentlichkeit vom Kochen repräsentiere und darstelle, was ja mit dem eigentlichen tagtäglichen routinierten Berufsablauf nichts zu tun hat und gibt mir aufgrund dessen sozusagen die Verantwortung, weil im Kehrumschluss müsste es ja bedeuten, dass jeder zweite Auszubildende seine Kochausbildung nur anfängt, weil es mich gibt.
Ja, stimmt. Ein sehr typischer Tim Melzer-Gedankengang.
So, ihr seht den Schatten, ich sehe die Sonne. Es fängt die Hälfte, fangen überhaupt nur meine
Wege an. Und du bist die Sonne.
Aber eben, es ist natürlich, die Berufsumstände sind, der Ausbildungsinhalt, dass die eventuell auch Bezahlung, die veränderten Sozialgefüge etc., all diese Punkte sind, die dazu beitragen, dass man sich dann vielleicht doch nochmal umentscheidet, einen anderen Beruf anzunehmen, unmittelbar in einer einzigen Person in Verbindung bringen, halte ich einfach für unfassbar dumm. Und da möchte ich hier einen Podcast zitieren, den ich sehr gerne höre. Wie kann man nur so dumm sein? Kommt immer wieder ein schöner kleines Ding. Also mich nervt das. Mich nervt das wirklich, weil es einfach eine unfassbar oberflächliche und nicht reflektierte und vor allen Dingen auch sehr einsilbige und engstirnige Sichtweise auf die Dinge ist. Und solange Menschen in dieser Art und Weise sich über so ein komplexes Thema in der Öffentlichkeit äußern, warum, wieso, weshalb wir Probleme haben mit Nachwuchs, warum, wieso, weshalb wir damit Probleme haben, die Menschen zu halten in unserer Profession, obwohl das so ein unfassbar schöner Beruf ist und ein Arbeitsbereich, in dem man sich auch so vielseitig betätigen kann, haben wir, glaube ich, in diesem Podcast auch in den letzten Wochen schon so häufig verbalisiert und haben ja auch sehr positives Feedback gegeben. Ich glaube, sogar mehr Feedback als die DEHOGA in den letzten 10 Jahren.
Ja, und genau da kann ich weitermachen.
Geh mal auf die Straße und frag mal, wer ist die DEHOGA?
Genau da kann ich weitermachen. Es gibt einen Menschen, ich sage seinen Namen jetzt einfach erstmal nicht, der hat mir geschrieben oder uns geschrieben und mit dem Betreff, ich habe der DEHOGA den Krieg erklärt. Er hat mir sein Nettogehalt, also seinen Auszug zugeschickt und sagt, er hat als Chef de Rang 2018 1.315,33 € verdient als Nettogehalt. Davon gehen ab 500 Euro Miete, 330 Euro Kindesunterhalt, 55,90 Euro für eine Monatskarte des HVV und 200 Euro für Versicherungen. Am Ende des Tages, sagt er, bleiben ihm also 229,43 Euro. Und er sagt, dass seine Kollegen ein ähnliches Fixkostenverhältnis an den Tag legen. Jetzt frage ich dich mal, kann daran die DEHOGA schuld sein?
Nein, also bloß nicht jetzt schlechten, also two wrongs doesn't make one right.
Ja, das ist toll.
Ja, also zwei falsch, mach nicht eins richtig.
Danke, Tim. Danke.
Jetzt bloß nicht der Hoger die Verantwortung dafür zuschieben, sondern was ein bisschen daran verwerflich ist, dass sozusagen der Hoger eigentlich unser Sprachrohr ist, eigentlich unsere Organisation, die sich für unsere Belange einsetzen soll. Und da macht es in meinen Augen keinen Sinn, einzelne Personen irgendwie an den Pranger zu stellen oder einzelne Dinge an den Pranger zu stellen, sondern es macht nur einen Dialog Sinn. Und die DEHOGA sollte sich eher zum Dialog hinsetzen, anstatt irgendjemanden vom Koffer zu kacken, um zu sagen, naja gut, wir sind fein raus, weil wir machen ja unseren Job. Also bloß nicht denselben Fehler in Grün machen und eben jetzt der DEHOGA die Verantwortung dafür geben. Das Problem ist ein so vielschichtiges, dass es kaum klärbar ist, auch in der zeitlichen Opulenz unseres Podcasts, weil es gibt, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele verschiedene Gründe, warum die Gastronomie einfach Nachwuchssorgen hat. Das sind unter anderem die Arbeitsumstände. Mhm. Und das, damit meine ich nicht, das ist ein harter Beruf, es ist ein wunderschöner Beruf. Aber wenn ich jetzt das Berufsbild des Koches verbessern möchte, kann ich die Arbeitszeiten nicht großartig ändern. Die Menge, ja, aber wann die Arbeit stattfindet, die Leute gehen nun mal Freitag, Samstag essen. Ich kann jetzt nicht jedes Restaurant auch nur noch von Montag 8 Uhr morgens bis 15 Uhr nachmittags und das irgendwie bis Freitag, dann Wochenende frei, damit das allgemeine Bild des Berufes Koches und Servicemitarbeiters und Menschen generell, die in der Gastronomie arbeiten, zu verbessern. Was man machen kann, sind die Intensität der Stunden, ist der Arbeitsstress, sind die Arbeitsumstände, sind Gratifikationen auch am Ende des Tages, Gehälter. Das ist ein Riesenthema bei uns, wobei ich auch immer der Meinung bin, Geld alleine macht nicht glücklich, aber die Menschen müssen zumindest davon leben können. Das wiederum kann die DEHOGA nicht klären, das wiederum könnten wirklich nur Gastronomen klären, indem wir ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis haben mit einer Transparenz innerhalb des Lohngefüges. Kleine Beispiel, ich bin recht transparent darüber, wenn ich meinen Mitarbeitern am Ende des Jahres 500 Euro extra geben möchte, kostet mich das ungefähr 1.300 Euro. Ja. 800 Euro gehen an Vater Staat ab, mit Arbeitgeberanteil, Versteuerung etc., damit du 500 Euro, so jetzt habe ich 100 Mitarbeiter, jetzt bin ich eben nicht bei 50.000 Euro, sondern auf einmal auf 130.000, die ich für eine kleine Gratifikation von 500 Euro irgendwie ausgebe. Und das ist dann natürlich, wo man sagt, ja, vielleicht sollte man gerade was so bestimmte 14. Monatsgehalt könnte zum Beispiel eine Lösung sein, aber nur, wenn sie nicht voll versteuert werden. Ich wäre bereit dazu, Aber ich kann es mir nicht leisten, wenn ich ein intelligentes Unternehmen führen möchte, was auch eine gewisse Rücklagen schaffen kann, wovon ich auch selber gut leben kann. Man darf nicht vergessen, ich trage ein enormes unternehmerisches Risiko. Das muss ich mir an irgendeiner Stelle auch mal belohnen lassen, weil ich mache den Job garantiert nicht für einen Sozialhilfesatz. Dafür habe ich mein Leben riskiert, mein gesamtes Gefüge.
Finanzielles.
Also, gibt unfassbar viele Punkte. Ich würde mich sehr gerne mal mit diesen Leuten auch gerne an einen Tisch setzen. Leider reagieren sie auf Anfragen nicht so gut. Ja. Wir haben nämlich auch eine Absage gekriegt, zum Beispiel vom Gumio.
Ja, also ich glaube, Absage ist fast ein bisschen zu hoch gegriffen. Sie hat relativ nett geschrieben, dass es einfach gerade zeitlich nicht passt. Hm. Denn ich hatte die Dame eingeladen, um sich hier quasi mit dir zu treffen. Und leider Gottes, ich finde jetzt gerade die E-Mail.
Aber sie hat auch keine Alternative angeboten. Das ist ja das. Ich sage auch immer aus zeitlichen Gründen ab, genau. In der Hoffnung, dass man keine Alternative anfragt. Also das ist so der nette, höfliche Weg von halt's Maul, wir kommen
eh. Es freut mich, dass Sie mich zu Ihrem Podcast einladen möchten. Leider bin ich aber durch die Arbeit an der nächsten Ausgabe und das Erscheinen des Gumio bis Mitte November so eingespannt, dass ich keine Zeit für ein Gespräch finden kann. Zu meiner Zeitnot trägt außerdem bei, dass ich als freie Journalistin auch noch ein paar weitere Aufträge zugesagt habe, die ich nicht aufschieben kann. Herzliche Grüße und die besten Wünsche für Ihre zweite Staffel.
Dann fragen wir Sie jetzt ab Mitte November an.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. So,
ne? Sag mal, kannst du jetzt schon mal die Anfragen rausschicken und dann gucken wir, welche Absage dann kommt.
Können wir eigentlich gut machen. Und also, wie gesagt,
weil... Gibt ja, also generell, ich bin sehr oft zu Talkshows eingeladen und ich finde ja immer blöd, wenn die Menschen innerhalb dieser Thematiken so wenig Schnittpunkte haben. Ja. Sondern hier ist der Schauspieler, da ist der Sänger, da ist der Fernsehkoch, da ist der und jeder macht so sein monothematisches Ding da auf. Ich habe sehr oft irgendwie angefragt, ob mich vielleicht der ein oder andere Restaurantkritiker oder so sich nicht Lust hätte, mit in diese joviale Runde zu gehen, weil es dann auch ein etwas netteres Umfeld ist, als wenn man nur one-to-one und im Konflikt ist, dann nimmt man ja doch schnell irgendwie seine fixe, feste Position ein und will unbedingt recht haben. Aber gerade im Gespräch, wo viele Leute, was wir sehr, sehr, sehr schön mit einem tollen Podcast bewiesen haben, Steffen Halaschka, der unfassbar tolle Ansichten hatte, obwohl er eigentlich ein Gastro-Vollpfosten ist.
Ja, aber ganz ehrlich, ich kriege fast eine kleine Gänsehaut, weil es war so eine unterhaltsame
Sendung. Mach aber auch ein bisschen an mir.
Mit Steffen großen Anklang gefunden. Aus eigenem Interesse, das Restaurant Jellyfish hier um die Ecke, genau, Weidenallee, ist vor dem Reopening.
Ja, wer macht auf?
Das ist ein Freund?
Ein Neukoch, der das aufmacht. Ein
Neukoch?
Ja.
Schönen
Tag, mein Name ist Tim Melzer, ich bin Neukoch. Das ist ein Neukoch.
Ich muss kurz...
Das ist jetzt die zwölfte Folge von dem Gastro-Podcast. Was ist ein Neukoch?
Naja, also der Kerl, der das jetzt aufmacht, ist nicht der, der es vorher hat. Es gab ja vier Anschläge. Das ist
eine Neueröffnung.
Genau, das ist eine Neueröffnung. Aber mit Neukoch meine ich, er ist selber erst ein paar Jahre Koch. Und sagt auch selber über sich, er möchte gar nicht einen Signature-Dish dort etablieren, weil er das noch gar nicht kann. Er würde sich selber noch finden.
Wie kommst du denn jetzt da drauf?
Ich wollte dich fragen. Viermal ist dieses Restaurant ja geöffnet und geschlossen worden, weil es durch Vandalismus beschädigt worden ist.
Da weißt du mehr als ich.
Ja, dann kann ich mir die Frage schon sparen. Ja. Weil ich wollte eigentlich dich mal fragen, ob es wirklich sowas gibt wie so krassen Neid in der Gastro-Szene, dass der eine Kollege dem anderen das Restaurant vielleicht zerstört.
Das habe ich noch nie gehört. Also wenn es Vandalismus im Restaurant gibt, hat es oftmals was mit nicht bezahltem Schutzgeld zu tun. Ja. Das betrifft aber nur ganz bestimmte Formen der Gastronomie. Manchmal auch die verlassene Ex-Frau oder der verlassene Ex-Mann. Ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, dass ich wirklich von Kollegen in irgendeiner Form aktiv geschädigt werden sollte, dann sind das eher mal so Facebook-Einträge oder so ein TripAdvisor-Ding oder irgendwie so.
Also es war ja auch ein Sternrestaurant, ne? Das Jellyfish.
Ja, er hat lange dafür gebraucht, hat dann schlussendlich den Stern bekommen und hat dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen geschlossen.
Nee, das sind die Gründe.
Nochmal, für mich aus unerfindlichen Gründen geschlossen. Ich kenne das selber alles nur vom Hören sagen. Ich stecke da nicht in der Thematik drin, deshalb maße ich mir hier auch wirklich absolut keine Meinung an. Also, aber ich sag mal, es wäre schon sehr provokant zu behaupten, dass Kollegen, Mitstreiter, Mitbewerber in diesem Gewerbe jemanden die Fans einschmeißen.
Dreimal hintereinander.
Wir
haben einen Gast heute.
Haben wir?
Ja.
Ja.
Und mal gucken, ob du heute einen Homerun schaffst.
Homerun.
Der heutige Gast hat einen Hackebeil tätowiert.
Ja.
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 Weißt du, wer das sein könnte? Dann sag doch bitte den Namen. Und dann.
Wir haben ein todsicheres Gespür. Ich hab 4 Hinweise bekommen. Ist in den Medien, ist in der Führungsbranche, ist mit mir befreundet.
Ja.
Und irgendwie, was war der 4. Tipp?
Also das sind ja keine Tipps, sonst hört sich das hier so gefaked an. Du bekommst von mir einen kleinen Zettel, wo draufsteht, ob es Tabuthemen gibt von dem Gast, der heute kommt oder nicht.
Ich muss ja raten.
Aber die eigentlichen Tipps sind es ja nicht. Aber der 4. Tipp war, kann ich dir
genau sagen. Ist auch geil, es ist Sven Steffensmeier.
Es ist eine leitende Position, du kennst ihn sehr gut. Er kommt aus der Medienbranche, ihr seid auch freundschaftlich verbunden. Du hast den Namen eben genannt.
Es ist Sven Steffensmeier.
Sven Steffensmeier
ist... Das ist mein absoluter Lieblingsredakteur bei Kitchen Impossible.
Genau. Ihr kennt euch gut und ihr seid tatsächlich auch, jeder Gast, der hier ist, ist eigentlich ein Freund von dir, fällt mir auf. Ne? Jedes Mal sagst du, wir kennen uns auch privat sehr gut, du kennst die ganze Welt, ne?
Ich mag halt Menschen, also so und ich bin halt sehr offen und bin halt so ein Plauderer. Und mit mir kommt man relativ leicht in Kontakt und ich hinterfrage und ich rechne, ich bin ja Menschenfreund. Es gibt ja viele Menschen, die immer erst einmal das Böse vermuten und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich mit mir unterhält und böse zu mir sein will. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich wäre so rein theoretisch, wäre ich 16 in der Dorfdisco und der Fotograf spricht mich an und will mich ganz groß rausbringen, ich würde blank ziehen. Weißt du, ich wäre so ein typisches Opfer. Ich war 16 und brauchte...
Wart ihr vorher schon befreundet, vor dem Kitchen Impossible oder habt ihr euch über die Produktion kennengelernt?
Wir kannten uns überhaupt nicht, deshalb bin ich sehr gespannt, wenn er es wirklich...
Ja, Sven, ist,
weil
Sven!
Dann können wir endlich mal... Wo ist er denn? Und der Pimmelpeter.
Er müsste rein, nicht Pimmelpeter, Hackepeter. Nee, Hackebeil. Hackepeter, Pimmelpeter.
Dann können wir ein für alle mal aufräumen damit, wie Kitchen Impossible überhaupt entstanden ist.
Ja.
Und warum es wirklich zu einem dieser großartigsten Fernsehformate aller Zeiten sich entwickelt hat.
Was übrigens Zahlen belegen. Also es ist gar nicht nur deine großspurige Art und Weise, sondern es ist ja tatsächlich so, und das ist auch der Grund, warum wir heute von hier senden. Das eine wird mit dem anderen verbunden.
Sind wir eigentlich immer noch online? Also sind wir noch im Fernsehen zu sehen oder kann ich mich jetzt ausziehen?
Sobald der Gast hier steht, werden wir quasi ausmachen. Dann kannst du nackt und blank ziehen.
Ja.
Ich denke, das kann man dann machen.
Das wird so der erste Moment, wo ich richtig Urlaub und ich fahre ein bisschen in die Sonne, ne?
Ja.
Wenn ich einfach den Aal schwingen lasse.
Das Aalchen,
den Stint.
So, ich würde sagen,
das erste Mal, weißt du, ich weiß jetzt schon, Flipflops weg, Hose runter und das erste Mal so Dingel, 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 Dingel. Und damit läute ich im wahrsten Sinne des Wortes Urlaub ein.
Damit läutest du im wahrsten Sinne des Wortes.
Das erste Mal nackt sein im Urlaub ist Urlaub.
Damit läutest du im wahrsten Sinne des Wortes unser Intro ein, das da jetzt kommt.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Kann ich auch sowas kriegen?
Ja, natürlich.
Was hast du denn da?
Ich weiß es nicht, Pfefferminz-Eistee.
Pfefferminz-Eistee, das solltest du auch bekommen.
Das sieht immer ein bisschen aus wie Mojito, aber was kaum einer glaubt, bei Kitchen Impossible, auch im Finale, habe ich so ein Glas immer auf dem Tisch stehen und die Leute vermuten immer, dass wir uns volllaufen lassen, aber stimmt gar nicht.
Ich möchte mal ganz kurz sagen, was hier überhaupt Sven Steffensmeier ist.
Ja.
Er ist seit März 2019 Executive Director im Endemol Shine Germany Management Board.
Ja, mir ein bisschen
du bist nur Koch. Er verantwortet von Beginn an das mehrfach mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und Grimme-Preis nominierte Erfolgsformat Kitchen Impossible.
Und Rostor.
Das
Rostor, halt doppelt Grimme.
Was denn?
Zweimal
Grimme-Preis-Battle, Ready to Beef und die Branded Entertainment-Serie Wine Chefs. Übrigens, sehr, sehr geil, kann ich nur empfehlen. Wer das bessere Chefs Table gucken will, der guckt sich Wine Chefs an. Das mit der Roste, das kommt später unten, Tim. Er studierte Publizistik mit Schwerpunkt TV-Formatentwicklung, das heißt, er weiß wirklich, wie das funktioniert, an der WWU Münster und startete 1998 bei ProSieben in der Redaktion von Galileo. 2013 wechselte er zu
Zirkus Galileo.
Und in seiner Zeit war er unter anderem Member of the International Creative Team bei Endemol UK, Executive Producer und stellvertretender Head of Quiz und Entertainment sowie Executive Producer Comedy and Light Entertainment und produzierte Formate wie Rette die Million, Unschlagbar, Null gewinnt, Deal or No Deal und vieles mehr. Bitte begrüßen Sie mit mir recht herzlich Sven Steffensmeier, mein lieber Scholli. Du hast was geschafft.
Vielen Dank für die Einladung.
Hast du auch gutes Fernsehen gemacht eigentlich?
Achso, du meinst inklusive Kitchen?
Ja.
Ja. Ich habe immer eigentlich ganz...
Erzähl... Ich krieg übrigens hier gerade eine Nachricht von dem Gast, der eigentlich hätte heute ausgestrahlt werden sollen.
Lustig.
Ja. Ich weiß nicht, ob er das hört.
Nee, jetzt gerade kann das nicht
hören. Jetzt kann er nicht mehr hören,
Nein, jetzt kann das gerade nicht hören. Aber bitte, Sven.
Ach, wir sind jetzt off
hier von Instagram. Nee, wir sind jetzt off von Instagram. Aha. Die Leute sollen ja auch so ein bisschen daran interessiert werden, dass wir zum Hören sind und nicht zum Sehen. Und es gibt, wir haben auch den einen oder anderen Hörer, der sagt, Melzer sehen, nein, Melzer hören gerne. Und deswegen sind wir ab jetzt nur noch Audio am Start.
Obwohl, ich sehe mich lieber, als dass ich mich höre.
Ja?
Ja, schon. Also jetzt, also lieber ein Foto von mir aufhängen, also ein gutes Foto, als jetzt eine anderthalb Stunden mein Geseire zu ertragen.
Hast du ein Foto von dir zu Hause hängen?
Nein. Ich habe ein einziges Foto von mir in der gesamten Wohnung und das liegt im Regal.
Verkehrt rum.
Nee, und das ist ein Selfie mit Kiss, mit der Band Kiss. Ich habe ein Meet and Greet geschenkt bekommen von einer mir ganz, ganz sehr nahestehenden Person. Und die hat mir dieses wunderbare Geschenk gemacht, ein Meet and Greet mit Kiss. Und da gibt es ein Foto von und darauf bin ich sehr, 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 sehr stolz.
Hast du ein Foto von Tim zu Hause, Sven?
Zufällig? Auf der Bettwäsche.
Ja.
Frotte-Bettwäsche.
Oder da muss man aber fragen. Aber ich, Tim ist auf jeden Fall neben meinen Kindern und meiner Frau der meist fotografierte Mensch in meinem Leben.
Ist das so?
Ja, weil wir viel Zeit miteinander verbringen. Und weil wir bei Kitchen, also neben meinem Job als Produzent von Kitchen, bin ich auch noch einer der Regisseure. Wir haben eine Handvoll Regisseure, die verschiedenen Einspieler drehen. Drehen ja pro Jahr 34 Filme, Tim macht davon die Hälfte. Und ich bin, keine Ahnung, 6-7 Mal dabei pro Jahr mit dir. Mhm.
Und, um auch mal weg zu sein von der Familie.
um auch mal vor die Tür zu kommen.
Ja. Dabei bist du die Familie.
Also, ja genau, aber doch ist es
aber
so.
Fangen wir doch mal vorne an. Als ich damals mit dieser zarten Idee, dieser brillanten Sendung zu dir gekommen bin und dir das so präsentiert habe, was ich da so Was ist da so in deinem Kopf vorgegangen?
Ich stelle mir gerade vor, wie Tim da
so 7 Jahre
später an der Klingel unten steht. Hallo, hier ist der Herr Melzer. Ich habe ein wahnsinniges Format.
Ich erzähl mal ganz kurz die Grundgeschichte und dann darf Sven wirklich konsequent auch durch. Ich habe 2 Wochen vorher mit meinem Management zusammengesessen, das ja auch ein sehr guter Freund von mir ist. Und ich gehöre zu den Personen, die immer gehofft haben, dass sie ihr Ende selber setzen. Und damit meine ich jetzt nicht einen Strick, sondern ich meine einfach das mediale Ende, bevor es irgendwie kläglich und lächerlich wird. Ich habe zu dem Zeitpunkt 1-2 Formate gemacht, die mir nicht mehr so viel Freude gemacht haben oder die ich auch jetzt nicht so brillant fand. Damals war ich noch wieder ARD-Kind. Die haben keine Kochsendung mit mir produzieren wollen, warum auch immer, aber fanden sie halt nicht mehr zeitgemäß. Und ich wurde sozusagen beschäftigungslos, hat aber immer noch so Gastauftritte, Angebote. Und na ja, gut, bin ich jetzt nur noch so ein Zirkuspferd, also was in Panels sitzt oder habe ich wirklich noch was zu erzählen? Ich hatte damals den Eindruck, dass ich nichts mehr zu erzählen habe. Dass ich eine fulminante und sehr intensive und brillante Karriere gemacht habe in den Medien, aber dass jetzt auch die Zeit vorbei ist. Dass ich jetzt so ein 70-jähriger Rockoper bin, der eigentlich von der Bühne sollte, weil ich nur noch die alten Kamellen aufspiele. Und hatte dann mit meinem Management besprochen, dass wir aufhören. Ich habe sozusagen gesagt, das war's jetzt, wir hören auf, wir machen jetzt noch ein Jahr. Ein bisschen das Finanzielle regeln, weil ich habe ja einen Apparat um mich drumherum aufgebaut, den ich finanzieren muss. Das mache ich ja nicht alles alleine, sondern ich habe ganz viele tolle Menschen in meinem Umfeld, die mir sehr viel und sehr intensiv zuarbeiten. Das muss finanziert werden. Da habe ich gesagt, komm, lass noch ein Jahr laufen. Und dann machen wir eine offizielle Verkündigung, dass ich aufhöre. Dann sind wir aufgestanden, haben uns die Hand draufgegeben und das war der Plan.
Und das war auch dein wirkliches Gefühl?
Also das war mein Gefühl,
ich war durch. Aus der Bockigkeit raus?
Nein. Ich habe mich da sehr lange und sehr intensiv mit auseinandergesetzt, weil ich mich selber nicht mehr richtig cool fand. Weil ich oder die Formate, die ich machen durfte oder das, was ich machen wollte, durfte ich nicht machen. Das, was ich gemacht habe, fand ich nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe und dachte dann so, boah, dann gehör mal zu den guten Leuten, die einfach mal so wie, keine Ahnung, ein aktiver Sportler, der proaktiv sagt, jetzt ist Karriereende und ich warte, bis die Bänder durch sind.
Hast du Tim damals wahrgenommen, medial, bevor er überhaupt zu euch kam? Und hast das mitgekriegt, was er macht und wer er ist?
Ja, und zwar eigentlich so ein bisschen, wie Tim es gerade beschreibt. Also wenn wir über Köpfe sprechen, über Cast sprechen und so weiter, auch jetzt in Bezug auf andere Formate, Shows, wie auch immer geartet, dann gehst du natürlich jetzt erstmal die durch, die gerade extrem präsent sind. Und Tim war zu der Zeit eigentlich nicht so präsent, wie er gerade sagt. Also war eher saß in Panels, hat irgendwie eine, ich glaube, das war eine Doku in der ARD gemacht.
Ja, ne? Mehrere.
So Lebensmittel-Dokus etc.
Hab noch 4 Kochsendungen pro Jahr produzieren dürfen.
Aber
war Mitglied bei Taste, hat eine Sendung gemacht, Karawane der Köche.
Na, das war aber schon nach Kitchen. Da haben wir schon angefangen gehabt. Mit,
ja?
Ja, ja, klar, okay. Weil Trettel, ne? Trettel und du.
Stimmt.
Ja,
stimmt.
Karawane kam später. Aber Tim war insofern bei uns auf dem Schirm, weil er halt vom Charakter und vom Typ her jemand ist, der in bestimmte Rollen, wenn man die Rollen definiert, für ein Format irgendwie auf jeden Fall mega reingepasst hat, aber war nicht so auf dem Schirm bei uns auf jeden Fall.
Lass mich dir helfen, ich war eloquent, ich war witzig, ich sah gut aus, ich hatte eine Fanbase irgendwie so und ich war bedürftig.
Ich meine, es war auch zu der Zeit, wo du ja in der Schweiz warst, ne? Kurz vorher.
Hä? Mhm. Bist du irre? Mhm. Du meinst in der Klapse? Mhm. Nein, das ist doch 11 Jahre her. Das Kitchen mache ich seit 5 Jahren. Bist du
voll? Naja, aber wir haben vor 6 gesprochen.
Ja, aber also nochmal, da waren 5 Jahre. Bist du irre? Nein, das ist eine ganz andere Zeit.
Das
ist nur geil, wie sich das eben so... Nein, da reden wir wirklich von Dekaden dazwischen. Mhm. Nach der Schweiz habe ich ja erst den Wechsel gemacht, da war ich noch bei Vox. Mhm. Da habe ich noch Das schmeckt nicht, gibt's nicht gemacht. Dann bin ich in die ARD, dann hatte ich die Hochzeit, dann hatte ich so die ganz große Präsenzphase wieder durch viele Formate und eben auch diese Wahrnehmung ins öffentliche Rechtliche gewechselt zu sein. Mhm. Ich war auf einmal seriös, ich habe Dokumentationen gedreht, ich hatte eine wöchentliche Kochsendung, da war ich sehr präsent. Und erst als das langsam wieder abflachte. Mhm. Da bist du denn gekommen. Da hast du gesagt, komm, der wird billig sein, den nehmen wir.
War er billig damals?
Ja.
Das kann ich nicht beurteilen, weil das der Sender verhandelt. Wir haben auf jeden Fall uns, also einmal ganz kurz zur Vorgeschichte von Kitchen Impossible. Die Endemol Shine ist so aufgebaut, dass wir haben ein Development, was
Entwicklung.
Was Entwicklung macht, Formate entwickelt, in zwei Richtungen. Einmal sind wir ja ein großer internationaler Konzern, der auch international Shows sich quasi austauscht, reisen lässt, einkauft, lizenziert für den deutschen Markt aus der Endemol Shine Gruppe. Das ist eigentlich das, was die letzten 15 Jahre die Sender am liebsten gemacht haben. Wenn irgendwo ein Format gut gelaufen ist, wird es für den deutschen Markt adaptiert. Das macht die Entwicklungsabteilung von Endemol. Zum einen den internationalen Markt screenen, Formate von Endemol einkaufen, lizenzieren, für den deutschen Markt adaptieren. Und die zweite Richtung, und das ist eigentlich ein Trend, der sich die letzten 8, 9, 10 Jahre auch immer stärker durchgesetzt hat, dass wir eigene Formate entwickeln für den deutschen Markt. Und da sind wir mit Endemol Shine und der Entwicklungsabteilung mit Gabi Abeck sehr, sehr, sehr gut aufgestellt und auch wahnsinnig kreativ unterwegs. Und wir haben damals in einer Zeit Kitchen Impossible entwickelt, wo es eigentlich gar keine Nachfrage auf dem deutschen Markt gab für Kochformate.
Also ich bin nur froh, dass du das Format damals fröhlicher präsentiert hast als das jetzt gerade.
Ja, ich will es einmal kurz einordnen.
Ja, aber es ist ja nicht Spiegel Online.
Weil das,
ne?
Das ja, ich weiß, Gastro. Aber das ist vielleicht auch trotzdem für viele,
dennoch für den Hörer
Podcast-Hörer
ja,
vielleicht interessant, wie sowas entsteht.
Ja, sehr gut.
Wir haben dann Kitchen Impossible entwickelt und relativ zügig auch uns mit Vox zusammengesetzt, die da total begeistert von waren.
Beste Sender der Welt.
Und euch gedacht, hey, der Tag vor Heiligabend wäre doch genau der richtige Zeitpunkt.
Die auch relativ schnell in diesem Gespräch gesagt haben, das braucht einen Cast, der extremst stark ist, weil es wird von dem Cast getrieben sein, es wird von den Aufgaben, von die relativ schnell auch diese Storytelling erkannt haben, dass es um das eigene Scheitern geht, um diese Buddy-Ebene, um dieses sich gegenseitig irgendwie battlen, aber liebevoll battlen und eigentlich am Ende völlig egal ist, wer gewinnt. Haben es relativ schnell erkannt und haben auch relativ schnell Tim Meltzer sich gewünscht.
Was?
Ja.
Guck mal, Endo.
Wir haben uns dann mit dir getroffen.
Ja.
In dem Gespräch wurde auch schon kurz angemerkt, ja, mit wem ist denn Tim so befreundet irgendwie? Und dann vielen Namen wie, ich glaube, Schubeck war.
Nee, Lafer.
Viel. Lafer viel. Nelson Müller.
Nein.
Und auch relativ schnell Tim Raue, da waren die erstmal total dagegen, auf gar keinen Fall mit Tim Raue.
Das stimmt doch gar nicht.
Doch, das stimmt.
War Tim Raue von Anfang an?
Nee.
Doch. Ihr wolltet den nicht. Ihr wolltet den nicht.
Vox wollte ihn nicht.
Ja, aber ich war von vornherein für Tim Raue, weil wir die einzige Ebene haben miteinander. Wir hassen und lieben uns wirklich aufs
Tiefste. Genau, und das ist halt in einer Entwicklung, hast du erstmal nur etwas auf dem Papier und brauchst erstmal diese Köpfe, um das anfangen lassen, also dass da irgendwas keimt an Story, an Geschichte, an Bildern, die man sich irgendwie schafft. Und relativ schnell war dann klar, Tim und Tim sind der Cast für den Piloten.
Und dann den Zuhörern kurz erzählen,
Pilot ist eine erste Folge von etwas, wo der Sender sagt, ich gebe euch mal das Geld, testet das mal, was ihr alles so im Kopf habt, testet mal, wie ihr das aussehen lassen wollt, testet mal, wie die Stories funktionieren, die wir natürlich erstmal nur auf dem Papier präsentieren können. Und als wir Tim und Tim feststehend hatten für die erste Folge, setzt man sich dann hin, und das ist dann eigentlich quasi mein Job als Leiter der Kreation eines Formats. Also der Produzent ist immer kreativ der Leader und auch monetär der Leader. Haben wir ganze Bücher geschrieben, wie das aussehen könnte. Wir haben uns ganz, ganz viele Kochsendungen angeguckt. Wir haben uns Reiseformate, Dokumentationen, Spielfilme, Serien, haben sogenannte Moods gesammelt. Moods sind so Bilder, die du, womit du zeigen kannst, wie etwas aussehen könnte. Ja, also du nimmst irgendein Foto und sagst, da finde ich schön dran, da geht die Sonne unter, da ist ein bisschen Gegenlicht.
Ihr habt gepinterest.
So. Bitte?
Ihr habt gepinterest.
Wir haben gepinterest, genau. Gibt es das noch,
Pinterest? Ich glaube, ja.
Ich würde eher sagen, wir haben geinstagrammt.
Nein, Sven, bei Tim ist Pinterest jetzt gerade angekommen.
Ist es wirklich?
Ja, nach StudiVZ
kommt Pinterest. Ich renoviere gerade einen Wohnraum und ich pinterest ganz viel.
Wirklich?
Ja. Ich suche mir dann.
Hast du dich da angemeldet? Muss man sich da nicht anmelden?
Natürlich, aber Tim hat doch jetzt Face-ID. Tim hat doch Face-ID. Er muss nur aufs Handy gucken und schon ist er drin.
Ich will jetzt da auch gar nicht so weit ausholen, aber
das kenne ich ja sehr gut.
Ich versuche, in den Vorsprung zu kommen mit dem Redeanteil. Was so faszinierend war und auch warum Vox nicht nur mein Lieblingskunde und Partner ist, sondern auch Tims Lieblingspartner, die saßen wirklich da, ein Bernd Reichert, ein Kai Sturm, ein Thomas Wissmann, und haben gesagt, ja, mach doch mal, wie ihr euch das so vorstellt. Und das gibt's eigentlich nicht beim Sender. Also, dass jemand dir sagt, hey, du kannst es so machen, wie du magst, habe ich noch nie erlebt. Und ich mache das jetzt auch schon über 20 Jahre. Und dann haben wir uns hingesetzt, oder ich speziell mich hingesetzt, und habe überlegt, wie möchte ich eigentlich Fernsehen gucken? Was möchte ich, wie möchte ich das sehen? Wie soll was aussehen? Wie modern soll das sein? Und wir haben... wir waren da extremst mutig. Also wir waren extremst mutig in der Umsetzung, in der Bildsprache, in der Länge der Sendung, in der Postproduktion, können wir nachher noch drüber sprechen. Auch extrem mutig damit zu sagen, die Jungs, Tim und Tim, sind so, wie sie sind, authentisch, echt, laut, oft drüber. Wir lassen das alles so stehen und filmen das, beobachten das und verdichten das nachher im Schnitt. Und das aber mit auch einer einzigartigen Bildsprache verbunden, sehr filmisch umgesetzt, teils selbst im Dokumentationsmodus sehr filmisch umgesetzt, mit extrem emotionalen, sehr dichten Bildern, auch mal Essen anders zu erzählen, das Kochen anders zu erzählen, diese Magie des Kochens auch mal wirklich auf den Bildschirm zu bringen, weil viele Kochshows haben das jahrelang versprochen, aber nicht abgeliefert. Und ich finde, wir sind das erste Format gewesen, was... das auch mal wirklich auf den Bildschirm gebracht hat. Also einzutauchen in diese Welt, einzutauchen in die Charaktere, einzutauchen in die Emotionen, in all das, was Kitchen ausmacht, in das Scheitern, in das der Kampf mit sich selber, der Kampf mit dem Gegner, der Kampf mit dem Gericht.
Also nur für die Fans von Fide Gastro, ich bin auch noch da, ne? Von der Stelle mal so.
Gibt es ein ehrlicheres Format, Tim, als Kitchen Impossible im deutschen Fernsehen?
Also man muss
im weltweiten Fernsehen?
Man muss immer ein bisschen differenzieren. Ehrlich und Fernsehen sind zwei Dinge, die sich eigentlich nicht vertragen, ja, muss man
Stichwort aber sagen. Stichwort Authentizität.
Allerdings haben wir zwei Ebenen bei Kitchen erreicht. Die eine ist die Rahmenhandlung, die ist natürlich vorbereitet von der Produktion. Das heißt, wenn ich in eine Stadt, in ein Land, in eine Region komme, gibt es Bilder, die wir sozusagen kreieren, um erstmal die Rahmenhandlung darzustellen, damit auch sowas eine Verlässlichkeit da ist. Und ab dem Moment der schwarzen Box ist es, glaube ich, in meinen Augen das ehrlichste Format, das es gibt. Leider auch sehr oft zu meinem Nachteil. Weil ich finde, dass ich zum Beispiel in Natura, und das, ich sage das immer als Spaß, sehr viel besser aussehe und sehr viel gesünder aussehe und sehr viel schlanker aussehe als in diesem Format. Da denkst du ja manchmal wirklich, Alter, was ist denn das für eine Kreckhure da, die da gerade am Kochen ist? Das fette, schwitzende Schwein, das da redet wie so eine, also wie aus der Gosse raus, gerade gestern in dem Finale, wo er sagt, oh je, das müssen wir nochmal, können wir nicht nochmal irgendwie vielleicht links oder rechts nochmal irgendwas Versöhnliches da reinschneiden? Man sagt, Sven, dann gibt's nichts.
Ja, ist Tim Eitel ja im Schnitt? Oder in diesem Moment?
Nee, gar nicht. Und das bist du nicht. Du bist nicht eitel. Wenn es um das Format geht.
Nein, ich bin insofern nicht eitel, weil ich komme aus Pinneberg und ich war ja nie irgendwie der über seine Visualität die Mädchen begeistert hat. Sondern ich war halt so, ich muss halt Humor entwickeln. Ich muss die Leute halt mit meinem Witz begeistern als solches. Und deshalb mache ich auch manchmal, deshalb gucke ich das auch nicht gerne an, was ich manchmal, aber manchmal ist es schon echt hart an der Grenze. Aber ich würde schon sagen, dass es ein sehr, sehr, sehr ehrliches Format ist, auch die gesamte Produktion sehr ehrlich ist, weil es kracht auch ganz schön hinter den Kulissen. Also weil dieser Ärger, ich bin doch jetzt, ich hätte 30 Sekunden.
Mach.
Gib mir eine Minute heute. Eine Minute bitte, möchte ich haben.
Eine Minute ab jetzt.
Es gibt Momente, wo ich so mich selber oder durch die Aufgabe vom Kontrahenten oder durch die Umstände zerlegt werde, dass da echter Frust entsteht. Und dieser Frust muss irgendwann mal wohin. Und das trifft auch hin und wieder mal das Team. Allerdings nicht in Körperlichkeiten, aber schon in verbalen Ergüssen. Und wenn du in dem Moment unvorbereitet von mir getroffen wirst und das dann wirklich an dich persönlich ranlässt, dann fließen auch schon Tränen. Also Tränen bei uns, den Köchen, und allerdings auch manchmal bei der Produktion. Und das ist das ganz große Geheimnis, glaube ich, in meinen Augen bei Kitchen, dass wir die Dinge aushalten und dass wir das uns nicht gram nehmen. Also mein Giftschrank ist auf der einen Seite voll und total auf. Soll heißen, da gibt es viele Momente, da sind wir auch ganz froh. Gerade Raue muss sehr dankbar sein, dass wir auch einige Sachen nicht zeigen. Sonst wüsste die Fernsehnation auch, wie sein Penis aussieht, weil immer, wenn der keinen Bock hat auf eine Aufnahme, dann holt er seinen Penis raus.
Und du machst das erst im Urlaub.
Ja, ich mach das erst im Penis. Ich sag das mal, das ist ja, könnte ja eine Behauptung sein, die nicht stimmt. Es könnte aber auch eine Behauptung sein, die stimmt.
Allerdings kennen 2 Millionen Zuschauer deinen Hintern.
In der Tat. Also, das ist übrigens,
oder wenn jeder Gast in der Bullerei auf Suche gehen würde, könnte jeder Besucher im Restaurant deinen blanken Hintern auch finden. Der ist ja fotografisch auch festgehalten.
Der hängt hier als kleine Miniatur da. Da
können wir den Leuten mal sagen, kommt doch mal her und nicht zum Essen, sondern sucht doch einfach mal den Hintern von
mir. Und einen Kaffee, Frank.
Ja, und einen Cappuccino, bitte.
Danke. Das ist der Vorteil, wenn man in seinem eigenen Restaurant einen Podcast macht, da kann man auch mal eine Getränkebestellung aufgeben. Nee, aber eher dieses Bild zum Beispiel, das Weihnachtsspecial zwischen mir und Tim, also mit mir und Tim Rau, immer der Esel zuerst. Mit mir und Tim Raue gegen, ach, wie hießen das Kanonenfutter? Christian Lose und Treddel. Christian Lose und Treddel. Da gibt es eben eine Szene, wo wir in Lettland
schön
sind, in einer Sauna waren. Und was macht man nach der Sauna im Winter? Man wälzt sich im Schnee. Schnee gab es nicht, aber es gab einen See. Und Tim Raue und ich sind wirklich im Profil, ich sag mal, keine Vorzeigeathleten. Von vorne geht's noch, aber im Profil keine Vorzeigeathleten. Da kommen bestimmte Zentimeter erst ins Bild und bevor der restliche Körper kommt. Und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht den Penis, sondern ich meine unsere fette Wampe. Und wir springen halt splitterfasernackt in diesen See rein und schämen uns nicht dafür, was der liebe Gott uns mitgegeben hat.
Ja, so machen das Männer.
Hä?
So machen das Männer.
Charakter.
Ja, und hinterher hat uns die Saunaverantwortliche gesagt, was man auf gar keinen Fall tun darf, ist in diesen 16 Grad kalten See springen wegen Herzinfarkt, ja. Verkrampfung, 6 Grad.
6 Grad.
Und was machen beide? Springen rein.
Aber es hat euch ja nicht geschadet.
Nein, war toll. Aber wie gesagt, visuell war das schon echt grenzwertig.
Aber es wurde nicht versendet?
Klar.
Es wurde versendet, okay.
Ja. Aber das ist auch, also nochmal, um auf das Format zurückzukommen, das ist das Format. Also dieses Vertrauen, was wir haben, diese sehr schönen Körper dann auch filmisch in Szene zu setzen, die haben keine Scheu, die sind halt, wie sie sind. Ja, wenn sie reinspringen wollen, springen sie rein. Aber sie müssen damit rechnen, auch dass wir es reinschneiden. Also alles kommt rein in diese Sendung, auch wenn es Momente gibt, wo man sich eigentlich eher für schämt.
Aber sagt, möchte ich auch gerne mal die Gelegenheit nutzen, mich bei meinen Kollegen zu bedanken, die da auch mit mir und gemeinsam mit uns dieses tolle Format betreiben. Ich beschreibe das ja mal so ein bisschen, ich bin wie Thomas Gottschalk bei Wetten, dass. Ja, also das ist die beste Kombination. Ich bin sozusagen der Thomas Gottschalk von Kitchen Impossible, aber ohne Weltstars wäre es nicht Wetten, dass. So. Und ohne diese Leute. Und es ist toll, dass ich das machen darf. Aber die Kollegen machen das Format eigentlich erst wirklich wertig, weil ganz ehrlich, über mich ist jeder Dreck geschrieben worden, ausgeschüttet worden. Es gibt die wildesten Spekulationen über mein Freizeitverhalten in bestimmten Situationen. Ich war auf der Titelseite der Bild, weil ich angeblich nach irgendwelchen Bildern, nach irgendwelchen Momenten ausgerastet bin und Leute physische Gewalt angetroffen. Also mein Ruf war ruiniert. Aber die Menschen, die mit uns dieses Format betreiben, die haben einen richtig guten Ruf.
Aber
einen richtig guten Ruf und lassen sich trotzdem darauf, lassen sich auf uns ein und vertrauen uns. Und das wird auch eben, dieses Vertrauen wird nicht missbraucht, sondern wird eben auch sehr wohlwollend wieder zurückgegeben, weil wir sie einfach darstellen, wie sie sind, nämlich richtig gute Charaktere, fantastische Köche, die bereit sind, sich dabei zuzugucken, wie sie scheitern. Das findest du nicht mehr oft. Also wenn du, ich selbst in den einfachsten Talkshows triffst du manchmal auf Menschen, die frisch im Mediengewerbe sind, die schon Medienberater haben, die Maske, Klamotte, das ganze Gedöns haben, wo Fragen vorformuliert werden müssen, damit bestimmte Antworten genau in dieser Wortwahl gegeben werden können. Und wir lassen im wahrsten Sinne des Wortes die Hose runter und haben ein tolles Team drumherum, die dann auch die Fähigkeit haben, uns einigermaßen menschlich dabei noch rüberkommen zu lassen.
Dann passt das eigentlich ganz gut, was du eben gesagt hast, dass du dich bei dem Team bedankt hast, weil für die zweite Staffel haben wir uns ja vorgenommen, dass wir in jeder Sendung ein kleines Überthema stellen und wir fangen heute einfach damit an, um einfach mal dem Ganzen einen Rahmen zu geben, worüber wir hier heute sprechen. Mhm. Und deswegen habe ich einfach mal aufgeschrieben, kaum zu glauben, aber gar, deshalb funktioniert Kitchen Impossible nur mit Tim Melzer oder anders gefragt, warum ist die Wahl ausgerechnet auf Tim gefallen und wie lange kann sowas überhaupt noch gut gehen? Das ist das, worüber ich euch beiden heute gerne sprechen lassen möchte. Ich habe das Ganze garniert mit sensationellen Zahlen und Fakten über Kitchen Impossible. Die sind wirklich unglaublich. Also der Lieblingsfakt ist wirklich, wie viele Minuten Tourette hatte Tim Melzer bisher von 2014 bis 2019? Es sind
gesendete
Minuten Tourette. 377 Minuten Tourette, Tim. Und das ist wirklich nur der Anfang, du hast es auch, das ist nur der Anfang der Fahnenstange.
Und ich bin immer verblüfft, wie leicht es geht, mich zu provozieren. Das ist so gerade gestern ein Finale geguckt gegen einen herausragenden Kollegen irgendwie und es passiert gar nichts. Ich werde einfach nur in ein Hotel gebracht und ich werde mit der Aufgabe konfrontiert und der Schalter legt um und ich bewege mich in einer berauschenden Verbalität, wofür man früher aber wirklich Kernseife gefressen hätte. Ja. Also, und ich weiß immer nicht, wo das herkommt. Ich sehe das denn und denke, das bist du doch gerade. Ich bin so ein freundlicher, gut gelaunter, ewig ausgeglichener junger Mann. Aber bei Kitchen bin ich ein Biest.
Was glaubst du, wie oft du das Wort Fickscheiße in all den Jahren genutzt hast? Also gesendeterweise, auch da gibt es eine Zahl.
4, 5 Mal.
Ja, das stimmt. 347 Mal hat Tim Melzer das Wort Fickscheiße. Dieses Wort Fickscheiße, das ist eine unglaubliche Kreation. Ja. Wahrscheinlich im Duden oder in der Lautschrift direkt unter Tim Melzer mittlerweile eingenordet, Tim.
Ja, er sagt immer eingenördet. Nee, er sagt immer eingenördet.
Immer nur, wenn ich dich angucke. Wer zählt denn das? Oder hast du dich so gut jetzt vorbereitet?
Also auch da nochmal zum Team. Das Team sind circa 25 bis 30 Leute. Je nachdem, wir haben auch viele externe, also Kameraleute, Tonassistenten, dann Inhouse, eine Produktion mit Aufnahmeleitern, Produktionsleitern, eine wirklich herausragende Redaktion. Mit 7 Kollegen, die inhaltlich diese ganzen Aufgaben vorbereiten und auch über 12 Monate dauert ja die Produktion, wirklich unfassbar kreativ und unfassbar hart an diesem Format arbeiten, ist auch wir lieben dieses Format. Es kommt auch das ist so ein Ding, was nicht so oft vorkommt, dass man sich so identifiziert mit einem Format und das so lebt, was Tim ja auch macht. Also Tim lebt auch dieses Format mit jeder Pore und in den Adern fließt Kitchenblut. Also wirklich ein ganz, ganz herausragendes Team, was sich, und das ist das Geile, die müssen sich diese 18 Stunden Material von einem Film, den wir vom Dreh mitbringen, auch angucken.
Und anhören.
Die hören sich das an, die gucken sich das an und die notieren sich dann solche Dinge wie Fickscheiße, wie Tourette, wie wie viele Stunden Boxverköstigung.
Also das Ding ist, eigentlich bei Kitchen kannst du ab dem Moment, wo wir morgens aus dem Hotel raustreten, kannst du laufen lassen. Ja. Weil da, es passieren so viele Dinge. Es ist eben nicht so, okay, jetzt take, jetzt this, jetzt that. Es wird, passiert so viel on the run. Ich kann doch mich an eine meiner ersten Sequenzen bei Kitchen erinnern. Und das macht eben dieses Format so liebevoll, dass wir auch ständig neue Abzweigungen nehmen. Da war ich in der Schweiz, wollte zum Rolf Mürner. Das wusste ich zu dem damaligen Zeitpunkt aber noch nicht. Ich sollte halt so Pralinen machen. So, und dann sitze ich halt hinten im Auto und dann gibt's eine Interviewsequenz und du fragst mich halt irgendwie, also Sven fragt mich so, ja, wo gehst du denn jetzt einkaufen? Und ich sage, ist mir doch egal, das, was ich halt für mich vorbereitet habe. Woraufhin er gesagt, boah, Moment mal, fahr mal rechts ran. Kurz das Auto rechts anhalten lassen, wir ausgestiegen mit der Kamera und dann nochmal, so, wo gehst du denn jetzt einkaufen? Und ich sage, ist mir doch egal, muss ich mich da jetzt selber tun? Muss ich jetzt wirklich ernsthaft? So. Und das meine ich eben, es war ein Einkaufsort vorbereitet, weil manchmal müssen wir strategisch aus Reisegründen, Zeitabläufen auch schon mal eine Einkaufslocation oder weil ein besonderes Produkt gesucht wird. Das heißt, dann weiß die Redaktion, in welchem Umfeld es dieses Produkt zu finden gilt und dann wirst du dahin gebracht. Und in dem Moment hat er mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich musste selber mich um die Zutaten kümmern, was dann aber eine sehr schöne zufällige Wendung hatte, weil ich in Deutschland einen Patisserie-Versand angefragt habe, wo ich eventuell in der Schweiz Schokoladenhohlkörper kaufen kann. Woraufhin er wiederum sagte, weiß ich nicht, aber ruf doch den Rolf Mürner an. Der Rolf Mürner wiederum ist Patissier-Weltmeister und der muss das wissen. Hat er mir die Nummer gegeben, ich rufe beim Rolf an und sage so, hier Digga, Tim Melzer, der Fernsehkoch und ich brauche Schokoladenhohlkörper. Und dann schickt er mich irgendwo hin und eine Stunde später fahre ich mit dem Team auf den Hof vom Rolf Mürner und er ist der Originalkoch. Und das ist halt echt. Da ist nichts geskriptet. Und gerade weil wir nichts skripten, passieren immer so schöne Momente wieder. Gerade weil eben nichts vorbereitet ist. Weil so scheiße kann man gar nicht spielen, wie da teilweise Dinge sich ab... Ja. Wirklich. Da muss man auch sagen, es ist auch schon mal passiert, dass uns eine Location einen Tag vorher abgesagt hat. Wir sind sozusagen schon mehr oder minder, ich packe schon den Koffer. Ich kriege das alles nicht mit, weil ich erfahre erst auf dem Weg zum Flughafen, in welche Stadt ich fliege. Ja, und dann springt man eine Location ab, weil dann auf einmal eine Laus über die Leber kriegt oder ist jemand verstorben oder Dinge passieren. Irgendwie so. Das ist nicht oft passiert. Und dann muss das ganze Kitchen-Team in der Sekunde umschalten und eine adäquate, ähnliche Aufgabe finden, die zur Herausforderung wird, ohne dass die Geschichte auch nur ansatzweise irgendwie abfällt. Und da wird wirklich brachial im Hintergrund gearbeitet. Wird natürlich von mir, der Karren wird von mir gezogen, das ist ganz klar. es ist ein Format, wie Fernsehen funktionieren sollte. Also jeder, der Fernsehen interessiert ist und jeder, der sich mit dieser Welt beschäftigt, sollte mal ein Praktikum bei uns machen.
Was passiert, wenn du jetzt in Thailand beschließt, Mensch, das ist so schön hier und ich möchte den ganzen Tag mit raushängendem Pümmel durch die Gegend laufen. Ich bleibe hier. Sven, sei nicht böse. Ich gebe dir einen Nachfolger für Kitchen. Gibt es einen? Würdest du sagen, es gibt einen oder ein Nee, wo eventuell das Talent und alles, was dazugehört, vorhanden ist? Oder ist auch Frage an dich, Sven, oder ist dieses Ding einfach verdammt nochmal auf den Körper von dir mehr oder weniger jetzt zugeschneidert?
Du, lass doch mal Sven antworten an der Stelle. Finde ich, kann man doch einfach mal machen.
Ich habe das schon ganz oft gesagt, Kitchen Impossible ist Tim und Tim ist Kitchen Impossible. Da brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden. Das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, jede Pore deines Körpers schreit nach, ich bin Kitchen Impossible. Du hast das Format halt auch, das sagen wir in unserer Sprache immer, der Fernsehsprache, du machst ein Format zu deinem Format. Das gilt sowohl für die Kreativen, die sagen, ich brenne für dieses Format, ich gebe 24/7 180%, um das zu einem Erfolg zu machen oder auch zu dem Fernsehen zu machen, was ich eingangs gesagt habe, was man gerne selber auch konsumiert. Also wenn du mich nach meiner Lieblingsserie fragst, ist sicherlich in den Top 5 auf jeden Fall auch Kitchen Impossible. Und Tim hat es zu seinem Format gemacht. Tim hat es geprägt, also mit jeder Challenge mehr, mit jeder Sendung mehr zu seinem Format gemacht. Und ich glaube, dass wir dass ein großer Teil des Erfolgs daran hängt, dass Tim, dass wir das Glück hatten, Tim dafür gewinnen zu können.
Also ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich habe das Format definitiv geprägt, ähnlich wie Thomas Gottschalk, Wetten, dass, ähnlich wie Günther Jauch, Wer wird Millionär, ähnlich wie Harald Schmidt, Late Night. Also das sind immer noch so, oder auch wie Joko und Klaas, derzeitig jede Partner-Duell-Geschichte. Heißt immer wie Joko und Klaas. Also sobald zwei Leute aufhören, ist das. Allerdings funktionieren diese Formate eben auch mit anderen. Und das haben wir auch gesehen. Es gab mal eine Zeit, da konnte ich 3 Folgen nicht selber machen. Da haben wir das mit anderen Duellen probiert. Es funktioniert auch. Allerdings sind halt mit einer anderen Handschrift. Also das ist wie wenn du bei Guns N' Roses als Slash ausgetauscht worden ist, irgendwie war es nicht mehr Guns N' Roses, da war es was anderes. Das ist, wenn du bei AC/DC, keine Ahnung, damals Bon Scott, das ist einer der wenigen Wechsel, wo es wirklich extrem gut funktioniert hat. Ich glaube, was kein anderer hat wie ich, ist einfach das Selbstbewusstsein, die große Fresse mit so wenig Auszeichnung. Das muss man einfach sagen. Also und da liegt ja auch der besondere Reiz. Das ist ja so, ich glaube, es wird immer ganz liebevoll beschrieben, die Folgen bei stern.de. Da ist irgendwie so, die einen wollen mich wirklich leiden und verlieren sehen mit einer fast bösartigen Häme und freuen sich über jeden Moment, wo ich weine, wo ich fluche, wo ich schimpfe, wo ich schwitze. Und die anderen haben die andere Sichtweise und sagen, oh, lass doch den kleinen, dicken Jungen auch mal gegen die Großen gewinnen. Das ist dann immer so ein bisschen dieser Underdog-Gedanke in Anführungszeichen. Und den muss es erstmal wieder finden. Jetzt ist es auch so, dass wir es so präsent definiert haben, dass natürlich eine gewisse, also wenn ich jetzt Wer wird Millionär moderieren würde, könnte ich gar nicht anders, als ein bisschen Günther Jauch in mir zu haben, als ein bisschen eine Haltung, ein bisschen eine Art von Fragestellung, wie auch immer. Da ist ja eine Technik auch dahinter. Und ich glaube, davon, da bräuchte man 2, 3 Folgen, damit man sich davon freispricht, um auch dem anderen die Möglichkeiten zu geben, dass er sich frei entwickeln kann. Steffen Hensler und Stefan Raab. Ich fand das gar nicht so scheiße.
Schlag den Hensler, meinst du?
Ja, ich fand, aber er hatte nicht dieselbe Positionierung, weil er war halt einfach durchtrainiert. Er war ein topfitter Athlet irgendwie, der extrem ehrgeizig ist. Und das ist, hat nicht denselben Humor, als wenn du eben das kleine, dicke, wabbelige da schnaufen und dampfen siehst. Irgendwie so. Und das Format hätte leicht angepasst werden müssen. Aber es wird definitiv eine Geschichte Kitchen Impossible nach Tim Mälzer geben. Definitiv. Wir überlegen, wir gucken, wir schauen auch, wie wir das Format weiter, weil irgendwann, ich hab einmal was gemacht, ich habe einmal andere Schimpfwörter gegoogelt, wo ich meinen eigenen Fotzen, Schwick, Scheiße, Vulgärkram auch selber nicht mehr hören konnte, weil es ja wirklich auch redundant ist ab einer Weile. Mhm. Aber es gibt halt so wenig schöne Schimpfwörter.
Du hast wirklich Schimpfwörter gegoogelt, ja, und hast geguckt, welche gefallen dir, welche kannst du aussprechen, ja, und welche könntest du vielleicht, ja, in die neue Staffel mit anbringen?
Ja. Toll. Ist mir nicht gelungen. Weil sie einfach nicht dieselbe Kraft hatten und weil sie nicht aus mir selber rauskommen. Ja, und ich glaube, das Geheimnis.
Fiete-gastro.de, schickt uns bitte Schimpfworte, ja, bitte, zu, die Tim für die,
bitte.
Die 5. Staffel ist durch quasi.
Ja, fast.
Fast, also für die 6. Staffel Kitchen Impossible hätte ich gerne Fäkalvorschläge, ja, nach Fiete, ja, also nachschlag@fiete-gastro.de.
Und zwar für 20 Uhr bis 21, 21 bis 22, ja, und dann alles ab 22 Uhr. Also in 3 Kategorien
bitte. Also bislang ist ja erst ein einziges Mal was gepiept worden bei
ist das so?
Einmal, und ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, was ich da...
Politisch, es war politisch nicht korrekt, okay, auf jeden Fall. Also es war sowas wie Spacko, du Behinderter,
Dummkopf,
oder eher so ähnlich.
Ja, was denn? Aber das ist dann wirklich so im totalen emotionalen Desaster kommt denn das vielleicht auch nochmal raus. Aber ich glaube eben diese Schmerzbefreitheit, wirklich, ich meine ganz ehrlich, ich war rotzevoll in dieser Sendung. Ich war splitterfasernackt mit Tim Rau und wirklich, ich habe keinen Grund, das zu machen in dieser Sendung. Ich freue mich, ich leide drunter, wie kaum ein anderer. Ich bin wirklich beleidigt. Und wenn ich sage beleidigt, meine ich wirklich beleidigt. Kann man sich auch schön auf schöne Momente in dieser Staffel wieder freuen. Wo das Wort Mimimi schon gar keine Relevanz mehr hat, weil ich wirklich beleidigt bin. Also da die Leute, die mich hassen, kann ich nur empfehlen, einzuschalten. Es gibt viele Momente, wo man sozusagen seiner eigenen Antipathie gegen mich frönen kann, weil ich es echt dicke kriege.
Ja, ich erinnere mich, als Christian Rach neulich im Podcast, der tatsächlich als Gastfrage an Tim mitgebracht hat, ob er diese Emotion spielt. Mhm. Und jetzt besonders laut und vulgär ist, damit es eine Emotion herüberbringt oder eben nicht. Und Tim hat das ganz, ganz, ganz glaubwürdig erzählt, dass es genau so nicht ist, dass das eben das Ding ist, wie das funktioniert.
Ich glaube, was eine ganz gute Frage an dich wäre, um zu beantworten, warum das in der Form, wie wir es gerade machen, nur mit dir so funktioniert ist, warum machst du Kitchen Impossible? Und naja, das beantwortet am Ende dann auch die Frage, warum es nur mit dir funktioniert.
Na, auf der einen Seite, weil es meiner Philosophie entspricht, dass Kochen eben aus vielen Töpfen besteht und nicht nur aus einem. Es geht nicht nur eine Richtung, sondern es gibt tausende Wege, tolle Gerichte auf den Tisch zu kriegen. Dass ich gutes Kochen nicht mit Wertung verbinde, sondern mit subjektiven Empfindungen. Also das ist, darum mag ich Eintöpfe genauso gerne wie die hochdekorierte Sterneküche. Und weil es eben ein Fernsehen ist, was grenzwertig ist. Ich kann jeden verstehen, der da ausschaltet, der sagt, oh nee, das ist mir echt zu viel. Aber für die Leute gibt es genug Programm. Für die Leute, die was glatt, und das meine ich jetzt nicht negativ, aber was Glattes, was Harmloses, was Berieselndes haben wollen, dafür gibt es Fernsehen. Es gibt wenig unverfälschtes, unverblümtes Fernsehen. So, man wäre manchmal hoch irritiert, wie viel geskriptet von einem vermeintlich spontanen Fernsehen eigentlich ist. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und da kämpfen wir auch immer wieder drum. Wir haben auch gestern eine Diskussion geführt über einen bestimmten Bereich. Ist das die richtige Entwicklung? Sind wir da noch in der Thematik? Halten wir uns die Aufgabe hoch? Oder fangen wir an, krawallig zu werden? Fangen wir an, bestimmte Aufgaben vielleicht zu präferieren, anstatt einfach nur zu sagen, was ist die Aufgabe? Die Aufgabe ist eigentlich nur, eine Aufgabe zu finden für den Koch, an der er scheitern kann und nicht an der er scheitern muss. Scheitern kann. Das ist das eigentlich, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Ding. Weil das ist ja das Charmante, wenn ich oder ein anderer, meine Kollegen sind ja Gott sei Dank genauso voll von sich selbst, dass sie die Fresse aufreißen und manchmal eine Raffinesse in einem Gericht nicht erkennen und sagen, naja, hier, das ist halt grüner Salat mit Essig und Öl. Und dann kriegen hochdekorierte Kollegen das manchmal nicht hin. Toru Nakamura, für mich immer noch einer der schönsten Dinger, wie er eine Tortilla machen musste. Rührei und Kartoffeln, zwei Produkte, die muss er so. Und wer damit als hochdekorierter Zwei-Sterne-Koch nicht in der Lage ist, volle Punktzahl abzuräumen, das macht das Format aus. Weil du kannst das nicht machen, das ist unmöglich. Und das sind all diese Gründe, warum ich das sehr gerne mache, das Format. Und weil ich mich auch unfassbar witzig finde.
Ich wollte eigentlich eher auf die
Mutti. Also, findet ihr ihn auch unfassbar witzig?
Ja, also wenn es nachher geschnitten ist, ja. Ich wollte eigentlich eher auf die Motivation raus. Also die Motivation, warum wir Tim ja auch besetzt haben, ist, dass genau das, was du eingangs gesagt hast, du warst so ein bisschen der Underdog, der um die Anerkennung in der Kochbranche auch so ein bisschen gekämpft hat, der Fernsehkoch, Fernsehenkoch, der und das war ja auch die definierte Storyline und Motivation am Anfang zu sagen, da ist jemand, der ist eigentlich Fernsehkoch. Der ist eigentlich ein Hausfrauenkoch, der ist eigentlich ein Straßenkoch und der legt sich jetzt mit den 3 Sterne, 2 Sterne, Multiple-Sterne-Köchen an, um zu beweisen, dass er eigentlich derjenige ist, der auch in der Tat bei solchen Aufgaben, wo es um reines Kochen, wirklich gutes, geiles Kochen geht, irgendwie bestehen kann. Diese Motivation hat sich jetzt so ein bisschen gedreht, weil jetzt geht es darum, dass die Sterneköche eigentlich nicht gegen Tim Mälzer verlieren wollen. Und dass das wie so eine Auszeichnung eigentlich ist, jetzt bei Kitchen Impossible dabei zu sein. Und das funktioniert, und das zurück zu deiner Frage, ob das nur mit Tim funktioniert. Ja, so gerade funktioniert es nur mit Tim, weil diese ganzen Motivationen, warum ich das auch als Zuschauer so geil finde und gucke und auch wirklich von vorne bis hinten durchgucke, ist genau das. Am Anfang wollte man ihn, schafft das gegen die 2-Sterne-Köche? Und jetzt ist es eher andersrum.
Es wurde gesagt, niemals.
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 Niemals. Und jetzt ist es eher so andersrum, wer kann eigentlich noch den Mälzer besiegen bei Kitchen Impossible? Selbst der 3-Sterne-Koch scheitert mit einem vermeintlich einfachen Döner.
Also ich finde, jetzt haben wir auch lange genug über mich gesprochen. Also es wird ja auch langsam mir unangenehm. Ich würde das gerne damit beenden. Früher hat man gesagt, so, ein Stern, dann war 2 Sterne, dann war 3 Sterne, dann war eine Positionierung auf der Top-50-Liste, das Nonplusultra für deutschsprachige Spitzenköche, und jetzt ist es einfach Mälzer, das Maul zu stopfen. Und jeder. aber wir können ja weiter mal über das Format und nicht mehr über mich reden. Also,
ja, eben.
Habe ich das selber gesagt?
Du fängst dann an, dieses Format zu etablieren.
Können wir noch mal ganz kurz erwähnen, was für ein feiner Kerl ich bin, dass ich gerade sage, ich möchte gar nicht so viel über mich reden?
Wir haben immer noch nicht über deinen Nachfolger gesprochen. Wer könnte das denn sein?
Das kommt später.
Okay.
Der Nachfolger, genau. Wer könnte das denn sein? Das war die eigentliche Frage. wenn du denn jetzt dort, wo du hingehst, bleiben möchtest.
Müssen wir aufpassen, was wir sagen.
Das Format ist ja sozusagen eine Eigenentwicklung seitens Animal Shine und Vox, kann man ja sagen, in der Kombination. Perfektioniert also ich habe sozusagen, hab sozusagen den Binder damit hineingegeben.
Den Zuckerguss, die Kirsche.
Die Kirsche, Zuckerguss, das volle Programm. Und dieses Format ist inzwischen in 2 Länder verkauft worden.
Frankreich und?
Holland. In Holland läuft dort auch anders.
Wobei in Frankreich eigentlich 1:1.
Ja, aber nur, dass der Koch wesentlich kompetenter ist als ich. Also
und besser auf dem Papier aussieht.
Sehr viel besser. Dreckiger Franzose.
Franzose.
Ja, aber der sieht wirklich so scheiße gut aus. Das ist, wenn irgendwie, wenn du da Facebook-Anfrage bei deiner Freundin sehen würdest, dann würdest du da richtig auf die Barrikaden gehen.
Kein Mensch macht mehr Facebook.
Nee?
Nein, das ist nicht mehr Facebook. Mittlerweile läuft das über Instagram. Habe ich dir schon so
auch oft erzählt. Na gut, aber ich meine, dass du mal gesagt hast, dass das auch in Amerika, also dass es Interesse gibt, dieses Format in Amerika zu machen, man aber daran scheitert, das Format umzusetzen, weil sie keine Melzer finden.
In
und das
Amerika.
Mit dieser Aufnahme und mit dieser Aussage.
In keinem der
52 das ist aber, also das ist jetzt auch wenn das vielleicht vermeintlich so klingt, als würdest du deswegen dich wieder selbst beweihräuchern.
Nein, die Positionierung.
Aber das ist in der Tat so. Also du brauchst ja, du brauchst einen Gordon Ramsay, brauchst einen lauten, brauchst einen Tim Meltzer, du brauchst halt so einen Typ mit dieser Story auch gegen relativ Unbekannte. Ich meine, der deutsche Fernsehzuschauer kennt 90% unserer deiner Kontrahenten nicht, bis zur Sendung. Danach ändert sich das natürlich, aber das sind ja unbekannte Köche, ja, und es geht
in der Allgemeinheit.
Genau.
In der Szene sind das
die Topstars. In der Szene sind die Topstars. Aber Unterhaltungsfernsehen an einem Sonntagabend, da müssen wir auch dazu sagen, das ist der schwerste Sendeplatz gegen im deutschen Fernsehen. Gegen den Tatort. Wir senden 4 Stunden bis 11:30. Das ist ein unfassbares Brett, was wir mit echt zu 50% unbekannten Leuten fahren. Deshalb noch mal mehr die Position auch von Tim innerhalb dieses Formats kann man nicht hoch genug loben. Weil das, wie gesagt, der schwerste Sendeplatz ist im deutschen Fernsehen.
Also Tim,
ja.
Hast du irgendeinen im Kopf, wo du sagst, der oder die könnte es, wenn es denn unbedingt sein muss? Oder wollen wir an der Stelle einfach sagen, du bist das und du bleibst es erstmal?
Ich glaube, es ist schon eine Last für einen Einzelnen, das zu tragen. Was mir immer viel Freude macht, sind die Doubles. So zum Beispiel, so dieses mit anderen auch mal im Dialog zu sein. Haben wir ein sehr schönes Weihnachtsspecial, was in diesem Jahr wieder rauskommt. Da haben wir eine Konstellation, die einfach unfassbar viel Freude macht und auch wieder eine neue Ebene hineinbringt. Weil ich finde, irgendwann mal hat man gesehen, dass ich kein Esboomer kann. Irgendwann hat man gesehen, dass ich kein Modernist. Irgendwann hat man gesehen, dass ich nicht verstehe, wie man Sous-Vide kann. Und irgendwann hat man auch gesehen, das haben wir auch oft genug gesagt, inzwischen backen kann, dass ich nicht so gut backen kann, irgendwie in bestimmte Rezepturen. Und irgendwann hat man, glaube ich, auch jeden Vollrausch in jedem Land von mir auch gesehen. Und dann ist dann irgendwann, okay, was kommt denn als nächstes? Will man das ein zweites, drittes Mal sehen, kriegt man da noch eine neue Ebene rein. Und deshalb beschäftigen wir uns schon mit dem Ende. Also man beschäftigt sich damit irgendwie wie
traurig, oder?
Nein, ja, ich würde es gar nicht Gefühl. Ende nennen, ich würde es Weiterentwicklung nennen. Und das ist, macht uns ja auch
ja,
aus.
Ja, das
ach so, das hörte sich eben
klar, nein, aber dass man eben sagt, so, pass auf, wie lange ist es denn wirklich noch, hat es die Intensität und ab wann werden wir zu unserem eigenen Klischee? Und damit beschäftigt man sich und das finde ich auch toll an dem Format, dass wir, nochmal, das Ding könnte noch locker 4-5 Jahre mit guten Quoten durchlaufen, bin ich mir relativ sicher. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass wir in 4-5 Jahren mich da nicht mehr sehen. Also, so, das wird einfach nicht mehr passieren.
Mich auch nicht.
Das ist blödsinnig.
Jo und ich, wir machen das dann weiter.
Aber ich bin dann ja auch 53. Ich kann das auch nicht mehr wie die jungen Leute. So, als ich angefangen habe, da war ich der Jungspund. Jetzt, die Köche, gegen die ich antrete, die können alle meine Kinder sein bald. Also hätte ich so ein Lodderleben geführt. Weißt du, was ich meine?
Kitchen Impossible hat sich durch das Konzept und durch die Protagonisten und durch die ausführenden Produzenten also ständig gegenseitig befruchtet und weiterentwickelt, kann man, glaube ich, genauso total sagen.
Und keiner ist so involviert wie Tim.
Da wollte ich gerade nämlich drauf. Es ist ja auch so, dass ihr nicht nur auf dieser einen Manege unterwegs seid und auf höchstem Niveau jongliert, sondern ihr baut Nebenkriegsschauplätze, ihr entwickelt weitere Konzepte, habt jetzt ein neues Format zusammen entwickelt, das nennt sich Ready to Beef. Mhm. Ist, soweit ich weiß, abgedreht, kommt nach der Sommerpause auf eurem angestammten Sender.
Da bin ich das, was du gerne wärst, Moderator.
Oh, fick dich.
Das meine ich übrigens mit, der hat dir den Platz weggenommen.
Ja, hat er, ne?
Ja, ja.
Das kannst du jetzt so sagen, ja. Guck mal, diesmal wird mir nicht mal warm, weil es kam aus vollem Herzen. Fick dich. Hab jetzt also eine weitere Sendung zusammen und das zeigt ja eigentlich auch, dass Tim, der ja nichts mehr hasst als Langeweile und Dinge, die sich nicht weiterentwickeln, sagt, okay, bevor mir das auf den Sack geht, dann machen wir was Zweites auf.
Ja. Du musst die Welle nutzen. Nochmal, wir haben mit Schmeck nicht, gibt's nicht, damals Kochfernsehen, nicht revolutioniert, aber sehr präsent gemacht. Dann gab es sowas wie Kerners Köche, was auch diese Welt des Fernsehkochens weiter transportiert hat. Und dann gab es eben viele, viele gute Entwicklungen. Und das ist ja kein Trend und ist kein Hype. Es ist ein Mega-Hype. Also der ist auch nicht mehr wegzudenken. Und auch wenn jedes Mal bei jeder neuen Kochsendung immer wieder geschrieben wird, brauchen wir noch eine neue Kochsendung, sage ich, ja, wir haben auch jeden Sonntag den Tatort. Und auch der wird in unterschiedlichen Bundesländern produziert mit unterschiedlichen Kommissaren. Und es wird immer, einer wird umgebracht, zwei schlaue Menschen laufen rum. Dann wird einer ist betroffen, einer ist versoffen, einer hat eine Lebenskrise.
Einer ist verdächtig.
Versoffen. Und hinten raus findet man den Täter. Also ich meine, ein offensichtlicheres Konzept einer Sendung. Es ist doch klar, du schaltest vorne ein mit dem Wissen, dass hinten raus die Lösung da ist. Wie langweilig eigentlich. Ja, ähnliches beim Kochen.
Im Gegensatz zu Kitchen findet den Tatort, glaube ich, fast keiner gut. Also es wird immer nur drüber gemosert, gemotzt und was man besser macht. Und
naja, trotzdem 13 Millionen, ne, in der Spitze.
Aber also, ich glaube, weil die Leute nichts Besseres zu tun haben oder kein Privatfernsehen.
Aber das Schöne ist bei Kitchen, wir feiern uns dafür ab, dass wir gut sind und nicht, dass wir gut sind, weil andere schlechter sind oder ähnlichem. Ja, deshalb finde ich so ein Bashing anderer Formate. Es gibt bestimmt tolle Momente. Aber ich glaube, es wird immer wieder was geben. Und Kitchen Impossible hat jetzt auch dieses Fenster noch mal weiter geöffnet für Kochformate. Wir dürfen dreckig sein, wir dürfen Rauch sein, wir dürfen wirklich Straße sein. Das ist eigentlich dieses Ding, was jeder aus dem Urlaub mitbringt, Streetfood. Jeder denkt immer, die wenigsten reden von richtig feinen Momenten, sondern dann waren wir da und dann haben wir das entdeckt. Das ist diese Ersatzbefriedigung, die wir mit Kitchen auch ein bisschen anbieten. Und das wäre natürlich schön doof, jetzt einfach nur dabei zuzuschauen, wie diese Pflanze irgendwann mal, was ein natürlicher Prozess ist, versiegt. Anstatt jetzt diese Energie mitzunehmen und einfach zu gucken, wie weit kann man denn oder was kann man noch machen. Und das ist ein bisschen so ein weiteres Projekt, wo wir Stärken des Formates gesehen haben. Die wesentliche Stärke bin ich. Die große Schwachstelle ist Tim Raue. Dann haben wir aber Plus und Minus. Er gibt ja auch oftmals eine ganz gute Kombination. Das heißt, wir beide präsentieren sozusagen.
Du hast schon wieder ein eigenes Sprichwort gerade kreiert.
Was?
Plus und Minus ergeben manchmal auch eine gute Kombination.
Und wieder tolle Kollegen, großartige Kollegen, die sich erneut einem liebevollen Kochwettbewerb stellen, wo es da eigentlich nur darum geht, diese Energie, die Kreativität, diesen Irrsinn, dieses Wahnsinnige, diese Selbstüberschätzung, diese Selbstkasteneien, wenn man scheitert, in einem etwas komprimierteren Kontext darzustellen, garniert mit einem wirklich sehr, sehr eloquenten
Tim Raue.
Ja, auch dem. der subjektivste und, wie soll man sagen? Voreingenommenste Jury der Welt ist, weil er nur Geschmack sieht und den interessiert gar nichts. Und da muss ich auch mit niemandem abklären. Da gibt es nicht irgendwie hier ein Pünktchen, da ein Pünktchen. Der sagt einfach, ist vorne, ist hinten, ist vorne, ist hinten. Hinten raus gibt es was zu gewinnen fürs Team. Und ich versuche das Ganze. Und deshalb, das war wirklich ein Spaß mit dem Moderator. Ich sehe einfach, was für einen brutal schweren Job du eigentlich hast. Und das ist jetzt was Nettes.
Ja, das ist nett.
Danke. Das ist wirklich nett, weil Moderator ist einer der schwersten Berufe, wenn man wirklich frei an das Thema rangeht. Wenn du von der Karte abliest, da glaube ich, kann jeder Schimpanse ab einem gewissen Level. Wenn du aber wirklich einen eigenen Stil hast und wirklich die Atmosphäre, die Menschen in Gespräch miteinander so zu verbinden, wie du das hier brillant machst bei Fiete Gastro. Ganz toll. Du hast ja auch dir eine Fanbase erarbeitet und das auch zu Recht. Am Anfang habe ich immer gedacht, das sind so diese guten Menschen, die auch Eichhörnchenbabys aufsammeln im Wald irgendwie, weil sie was Gutes tun wollen, weil ich immer auf die rumhacke. Aber du hast es, glaube ich, mit Witz, Charme, Humor und Kompetenz geschafft, dich in die Gehörgänge der deutschen Nation sozusagen einzubrennen.
Das ist wirklich sehr nett. Dann können wir bei den wunderbaren Streitereinheiten weitermachen.
Das Staffelfinale, ne?
Das Staffelfinale. Wir sind schon in der Weihnachtszeit. Und,
ich denke das übrigens auch, ne?
Dankeschön.
Nee, wirklich.
Und jetzt muss Tim sich kurz die Ohren zuhalten, weil er ist auf einmal Moderator in einer neuen Rolle. Und ihr habt die abgetreten, ne?
Ja, so, ja, wir sind auch schon fertig geschnitten.
Mir hat
und
jemand gesagt,
man munkelt im Spätherbst.
Im Spätherbst, wenn die güldenen Blätter auf dem
Boden liegen. Wir haben ja übrigens jetzt eine Wiederholungsstaffel von Kitchen,
ja,
die jetzt am Sonntag beginnt. Können wir auch nachher nochmal drüber sprechen.
Jetzt Sonntag.
Jetzt Sonntag?
Jetzt Sonntag.
Jetzt Sonntag.
Wo bin ich denn da?
Wo bist du da?
Ich bin im Urlaub.
Bist du im Urlaub?
Kann ich mich gar nicht gucken.
Ich muss das kurz zu Ende führen.
Ja.
Mir hat ein Mensch gesagt, der bei den Aufzeichnungen dabei war, dass er Tränen in den Augen hatte, weil Tim das so großartig moderiert. Das hat er mir wirklich erzählt. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Und jetzt muss ich dich ja mal fragen. Du bist da.
Also ich muss auch hier wieder sagen, dass ich da, dass die Kekema das gemacht hat. Ja. Die auch bei Kitchen Redaktionsleitung und Producing macht. Das war
ihr Projekt. Herausragende Tennisspielerin.
Ja, herausragende Tennisspielerin, herausragende Producerin hat Ready to Beef gemacht. Aber wir sind immer im Team unterwegs. Und auch ich hatte Tränen in den Augen bei der ersten Folge. Also ich fand es wirklich grandios.
War aber weil heiß und uns ist der Schweiß geflossen.
Ich habe die 10 Minuten vorher mit Tim draußen vor dem Studio gestanden. Und ich hab ihn noch nie so unfassbar nervös erlebt, ja, wie in dem Moment. Also wenn du es hättest absagen können, 10 Minuten vorher, du hättest es gemacht,
ja,
oder?
Ja.
Ja. Und dann rauszugehen mit diesem, also wirklich 180 Grad Adrenalin im Körper, 300 Zuschauer sind in dem Studio, die extrem nah an dem Set stehen, auch das ist so ein bisschen das Konzept, ist mehr so eine Party, ja, trinken alle, essen, und da durchzumarschieren und diese ersten 90 Sekunden fehlerfrei dieses Format zu erklären und diese Atmosphäre mitzunehmen, und ich weiß, dass Tim das hasst. Also so da zu stehen, ja, abartig hast irgendwie und hast es wirklich grandios gemacht und es wurde in jeder Folge noch atmosphärisch noch geiler und noch besser. Und ich hatte Tränen in den Augen und das Team auch.
Aber es ist nochmal, es ist eine tolle Sendung. Also das ist wirklich, wir werden wahrscheinlich, die dürfen ja gar nicht alles erzählen, da gibt es ja immer so Senderdinger, die positionieren sich ja. Ne? Das ist ja so, sozusagen, wenn jetzt Kitchen läuft, dann ziehen alle anderen Sender jetzt inzwischen ihre Programme zurück. Man überlegt auch, den Tatort einzustellen, weil wir den einfach Quote kosten.
Ich liebe meine Großkotzigkeit.
Kein Mensch der Welt würde jetzt irgendwie einen Piloten gegen The Voice setzen. Das machst du einfach gerade nicht. Da gehst du auf andere Sendeplätze. Und deshalb wollen wir das auch für uns behalten. Wann exakt das Ganze ausgestrahlt wird, ist es sehr intensives, fulminantes Kochfernsehen, irgendwie at its best. Es hat keine großen Windungen, außer tolle Protagonisten, tolle Köche, tolle Atmosphären. Es ist ein liebevoller Wettbewerb, also nochmals irgendwie, aber ohne einen Verlierer zu haben. Es sind eigentlich immer nur Gewinner da. Und das ist das Schöne auch da wieder, die Konsequenz, und das ist die Welt, in der wir unterwegs sind, das Publikum darf saufen und fressen. So, das machst du normalerweise nie, weil wer frisst und säuft, hat keine Hände frei zum Klatschen.
Auch alkoholisch?
Ja, klar.
Klar.
Ja. Hat keine Hände frei zum Klatschen. Deshalb sind Getränke immer verboten im Studio, was bei manchen Aufzeichnungen das echt elendig werden lässt. Mhm. Ne? Also auch so bei Fernsehpreisen und so.
Ja,
das ist immer fürchterlich. Und die Leute haben die Hände voll und klatschen trotzdem. Das ist das Faszinierende. Sie klatschen trotzdem. Es ist wirklich eine Party. Es ist ein Miteinander. Es ist jeder, der das Verhältnis zwischen mir und Tim zu schätzen weiß, was ja auf tiefer Freundschaft und tiefem Respekt basiert, womit wir aber sehr dezent umgehen, weil wir aufgrund dieses Respektes, den wir voreinander haben, können wir uns auch verbal Schellen um die Ohren hauen, die sind fein. Und auch das, selbst in meiner Rolle als Moderator, weil ich bin der Gastgeber. Und sozusagen, ich begrüße meine Gäste. Und wenn dann halt so ein sozial verkrüppelter Stinkstiefel wie Tim Raue sitzt und meint, irgendwas Negatives über das Essen sagen zu müssen.
In deiner Hütte.
In meiner Hütte. Da sagt er, Moment, mein Kollege, noch habe ich die Wand hier tapeziert. Und das hat wieder sehr schöne Momente hergestellt. Und Tim, wirklich ein Verbal-Erotiker aller Erotiker. Ja, Erotiker. Allererster Güte, irgendwie, der wirklich sich herausragend ausdrücken kann, gerade wenn es um die Beschreibung von Geschmäckern, Gerüchen, also es ist auf der einen Seite bist du nur Zuschauer und auf der anderen Seite bist du mittendrin.
Also
sehr spannend.
Da kann ich an der Stelle, wir sind ja ab der zweiten Staffel wöchentlich.
Vielleicht, wenn der Sender das hört, die könnten jetzt auch, wenn sie an uns vertrauen hätten, die zweite Staffel mal bestellen.
Ja. Ja, die ist hier mit, weißt du was, wir machen einfach
drei Frühbucherrabatt, 5%.
Wir machen auch für die Werbetreibenden, bewerbt euch jetzt der Frühbucherrabatt. Nein, wir sind ja auch in der zweiten Staffel dann auf Wunsch der Hörer wöchentlich. Und das kleine Bömmchen kann ich platzen lassen, ich sage ja nicht wann, wie und wo. Aber dein Busenfreund Tim Raue hat auch zugesagt.
Yeah,
den werden wir hören in der kommenden Staffel. Ich überlege mir noch, ob ich denn überhaupt kommen sollte, weil ich glaube, das wird ein verbal-erotisches Battle zwischen euch beiden werden, was seinesgleichen sucht.
Ich fand, dass ich mich im ersten Drittel heute sehr stark zurückgehalten habe.
Ich bin
mir sicher, dass manch geneigter Podcast-Hörer noch mal geguckt hat, ob er das richtige Ding runtergeladen hat.
Wo ist eigentlich Tim Melzer? Weil du es aber eben gesagt hast, dass ihr auch gucken müsst bei der Programmplatzierung, wo läuft so eine Sendung wie Ready to Beat, wenn sie neu ist, dass sie nicht gerade gegen einen anderen Quotenbringer läuft. Ich habe es vorhin ganz kurz gesagt, ging unter. Der Pilot von Kitchen Impossible lief tatsächlich am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, das erste Mal und hat gnadenlos verkackt und ist aber trotzdem nochmal gesendet worden.
Genau, also die dank, glaube ich, unserer Leistung, Tims Leistung, Tim Raus Leistung, war das wirklich eine herausragende erste Folge. Wir haben da ganz viel experimentiert, ganz viel geschnitten. Ich wurde übrigens damals 2014 in das Büro des damaligen Endemol-Geschäftsführers zitiert, nachdem ich 80 Tage geschnitten habe an der ersten Folge.
Erzählst du bitte mal, wie viele Schnitttage pro Folge? Das ist ein unfassbares
Zahl. Können wir mal eine Frage beantworten?
Ja, es sind so viele Superlative, die muss man sich einfach
80 sagen. Schnitttage wurde in das Büro zitiert und ob ich meine Tabletten nicht genommen hätte und dass das letzte Mal sei, dass ich irgendwie so etwas tue. Irgendwie 80 Tage Schnitt kosten halt auch entsprechend viel Geld.
Wie viel Tatort, wie viele Schnitttage ungefähr? Ich glaube, ein adäquates Level. Also wir schneiden genauso viel wie der Tatort.
Ja, also wir schneiden garantiert so viel wie jede Netflix-Serie heute. Und hab dann gesagt, ja, hat halt so lange gedauert. Und dann haben wir das Ding zu Vox geschickt. Und Vox ist damals wirklich aus dem Häuschen gewesen. Also die haben gesagt, sowas haben wir noch nie gesehen. Wir müssen das sofort ausstrahlen, so schnell wie möglich. Wir wollen es on air bringen. Und das war jetzt nicht so klug, den 23.12. zu nehmen. Also einen Tag vor Weihnachten sind die Leute mit Weihnachtsgeschenke backen, vorkochen, sich hübsch machen, für die Familie beschäftigt, aber nicht mit Fernsehen gucken. Haben damals 5,1% gemacht, was in der Fernsehwelt eine ganz schlechte Quote ist. Auch bei Vox 2,5% unter Senderschnitt gelaufen ist. Und das ist, normalerweise ist das der Tod für so ein Format. Sagt der Sender, hey, war schön, wir fanden es cool, aber hat keiner gesehen, das war's, vielen Dank. Dafür sind ja erste Folgen eigentlich auch gedacht, um was zu testen. Man hat aber sich dann, und da auch nochmal Thomas Wissmann, Kai Sturm, sich die Kurve angeguckt, also die Zuschauerkurve. Wie ist denn diese Zahl zustande gekommen? Wir sind ganz flach gestartet, also gar kein Einschaltimpuls, weil bei neuen Sendungen selten der Fall. Sind aber innerhalb der Kurve bis auf, ich glaube, 11 oder 12% hochgeklettert, was dafür spricht, dass die Leute reinschalten und dranbleiben. Also wenn eine Kurve steigt, kommen Leute dazu, bleiben dran, können nicht wegschalten. Dann hat man gesagt, auf Basis dieser Kurve, wir strahlen es nochmal aus. Im März 2015, die gleiche Folge, wir haben exakt die gleiche Quote mit der gleichen Kurve nochmal gemacht. Und dann hat Vox 6 Folgen bestellt. Also auf Basis einer Kurve. Und das ist
dann haben wir zwei Grimme-Preis-Nominierungen. Ich möchte es nochmal wiederholen. Zwei Fernsehpreise, ein Quotenmeter-Fernsehpreis und eine Rose-Dor-Nominierung erhalten.
Und goldene Kameras zu vergessen. Und
goldene Kamera. Ja gut, aber da war ja der andere.
Wobei zwei Fernsehpreise wirklich herausragend. Der ist
hintereinander.
Dasselbe Format hintereinander weg.
Ja.
Und dann wissen wir natürlich, der Kollege mit dem Spitzbart hat das völlig zu Unrecht bekommen damals. Der hätte es eigentlich die goldene Kamera auch noch verdient. Ne?
Ja, gut. Dazu muss ich noch sagen, dass wir ab der ersten Staffel, Folge 2, nie wieder einstellig waren. Wir sind seitdem bis auf 14% hoch am Sonntagabend und in der Spitze bei, ich glaube, 26-27% Marktanteil.
So, jetzt wird es unfassbar langweilig gerade. welches Format schwebt dir im Kopf mit mir wieder vor?
Wieder vor.
Wieder vor. Na, weil es ist ja wirklich spannend zu sehen. Also generell ist es ist ja Kochen im Fernsehen irgendwie zu Ende erzählt. Ich habe jetzt gerade gelesen, und das fand ich einen sehr smarten Move von der BBC, dass sie Ready, Steady, Cook wieder reaktivieren. Weil es jetzt eigentlich in die jetzige Zeit, das ist eine Sendung, die hieß bei uns Kochduell, gab es vor
20 Jahren.
Also ich habe sozusagen abgelöst, auch ein bisschen zu Grabe getragen, mit Schmecken nicht, gibt's nicht da.
Übrigens auch ein Endemol-Format, ne?
Ready, Steady, Cook. Ist aber auch, Endemol ist auch Traumhochzeit, ne? Für mich immer noch eine
und der schönsten. Und Big
Brother. Ha? Big Brother auch. Guck mal, nur Qualitätsfernsehen. Und dass sie das wieder aktivieren wollen. Und natürlich guckt man eben, was es gibt. Und es gibt ja so tolle Formate, sowas wie Chef's Table. Cineastisch ganz großartig, mir inzwischen ein bisschen zu philosophisch und zu schwermütig, ein bisschen zu viel Quark über dem ganzen Essen drüber, ein bisschen zu artifiziell, da geht es ein bisschen die Lebendigkeit verloren. Kitchen ist natürlich jetzt schon da, aber so was könnten neue schöne Formate sein?
Für dich?
Ja.
Titel der Sendung einfach mal den Bimbam baumeln lassen. Ja. Tim Melzer macht Urlaub.
Und dann läuft's. Nee, aber vielleicht, man kann ja mal wirklich auch mal auffordern. Wir haben ja den einen oder anderen Interessierten und manchmal kommen ja so kleine, schöne Ideen. Und wir sind jetzt nicht so, dass wir die annektieren und dann für uns behalten. Sollte man eine Idee aufgreifen, die da eventuell uns vorgeschlagen wird, würden wir uns natürlich auch im Rahmen eines Essensgutscheins erkenntlich zeigen.
Dann sag doch mal die E-Mail-Adresse, an die Leute, das sind zwei
Sachen. Und einer Freikarte für Wer wird Millionär.
Auch schön. Im Zuschauerraum. Ich bin stinksauer, ne, dass Thomas Gottschalk 70 wird.
Deswegen bist du sauer?
Ja, richtig sauer.
Oder dass er Wetten, das moderieren darf und dich wieder nicht einlädt.
Wieder nicht eingeladen.
Der muss den Podcast hören, spätestens
wirklich?
Dann würde er es
ich bin,
tun.
Nee, aber wirklich,
ist die Gästeliste geschlossen?
Wenn es einen legitimen Nachfolger für Thomas Gottschalk gegeben hätte, wäre ich das gewesen. Ja, niemand kann diese Treppe so mit Schutzbe und Persönlichkeit füllen wie ich. Außer Thomas Gottschalk.
Es ist blanke Enttäuschung
bei Tim, weil
er ist ganz oft eingeladen, aber auch ganz oft ausgeladen.
Nee, ich war dreimal eingeladen.
Nee, er ist immer eingeladen und geht nicht hin.
Nee. Ich war dreimal eingeladen, dreimal ausgeladen. Beim vierten Mal bin ich nicht
mehr hingegangen. Das ist schon die Höchststrafe, wenn du ausgeladen wirst. Yeah. Also wirklich.
wir haben keinen Platz mehr auf dem Sofa.
Entschuldigung, und ich schon so Klamotten gekauft,
Haare gemacht. Ich würde die Frage gerne in ein paar Minuten zurückstellen mit was für ein Format, weil ich hatte eine kulinarische Gastfrage vorbereitet.
Oh, das sind hier die Klassenstreber.
Ich habe übrigens nur ganz kurz, darfst du sofort.
Nur ganz kurz.
Wirklich ganz kurz. Schöne Grüße von Das Bo, der hat mir gerade eine SMS geschrieben.
Ach, wirklich?
Ja. Den werden wir heute nicht hören.
Nein.
Denn der feine Herr macht Urlaub.
Ja, das hat es ihm auch mehr als verdient. Wir haben mehr Schnitttage für das Intro, weil wir es so perfekt machen wollen, als ihr mit Kitchen Impossible.
Wollte ich gerade sagen, also deshalb nicht enttäuscht sein, ob des technischen Nachlassens bei Fide Gastro. Das hat weder was mit einer Ermüdung zu tun, sondern ausschließlich mit dem Urlaubsbedürfnis des herausragenden Intro-Einsprechers, Kreateurs und kreativen Kopfes von vielen humoristischen Momenten bei Fide Gastro, das Bo.
Ja, das stimmt.
Einen schönen Urlaub.
Muss ja wirklich sagen,
ein Urlaub von Herzen.
Wir wünschen dir einen wunderbaren Urlaub.
Eine kulinarische Gastfrage. Das nächste Mal fragst du mich, wann du in Urlaub gehst.
Nein, ich habe heute Morgen überlegt, was eine kulinarische Gastfrage sein könnte. Und die ist auch wirklich rein persönlich und jetzt unter uns Freunden dann gestellt. Was möchtest du denn als Rockoper mit 70 moderieren?
Ich.
Bist du dann immer noch kulinarisch unterwegs?
Ich.
Ja. Das war meine Frage, die ich vorbereitet
habe. Ich glaube, ich habe wirklich ein extrem gutes Bauchgefühl, dass ich entweder moderiere ich die Tagesthemen, also ich mache irgendwas sehr Intellektuelles, also ich werde dann den raschen Weg gehen und versuchen, Journalist zu werden, um dann mit einer gewissen Intellektualität und Fachkenntnis, Verhalten über kulinarische Kontexte zu reden. Ich werde verbal immer besser. Oder aber ich verprasse einfach meine Kohle. Also ich glaube, dass ich mit 70 nichts mehr machen werde. Vielleicht so ein kulinarisches Lesequartett, so wie Reich Ranitzky.
Ich glaube nicht, dass du mit 70 nichts mehr machst.
Nee, das glaube ich.
Was soll denn die Alternative sein,
aber dass du
irgendwo sitzt?
Nein, ich habe einen Beruf. Das Geile ist ja, ich habe einen Beruf. Im Unterschied zu vielen anderen Menschen in der Medienszene, ich habe einen Beruf. Ich bin Koch, ich bin Gastronom, ich habe ein Restaurant, ich arbeite sozusagen zwei, drei Berufe gleichzeitig und ich werde immer auf irgendwas, wenn ich aufhöre mit Medien, habe ich immer noch die Möglichkeit, mir Applaus zu holen und sei es nur für meine Bratkartoffeln. Und ich bin ja relativ eingeschränkt, was mein Ego angeht, soll heißen, du brauchst nur irgendwas Nettes zu mir sagen und ich fühle mich befriedigt. So, ich bin da, es ist, kann, lob meine Haare, lob meinen Witz, lob mein was auch immer und lob den Geruch meines Furzes. Und ich denke, ja, zu Recht. Ich hole mir da Applaus, wo keiner ist. Das ist schlimm bei mir. Wirklich mit null Fähigkeiten feiere ich mich ab. Und das ist ganz cool. Und ich habe Fähigkeiten, also ich will mich gar nicht kleinreden. Aber ich glaube, dass ich das ganz gut habe. Ich glaube, ich so ein kulinarisches Literaturquartett im Sinne von Reich Ranitzky, so dass ich dann über Restaurantrezensionen, und ich glaube, dann bis dahin wird es auch ein Interesse dafür geben, dass man sich dezidierter verbal über bestimmte kulinarische Themen auseinandersetzen kann. Ohne den Einsatz des Wortes Fotze oder Ähnlichem.
Gut, schöne Frage.
Nee, auch um einfach mal meine Entwicklung darzustellen.
Auch so, ne? Gut beantwortet. Wir haben noch eine Gastfrage von einem Hörer von Flows Food über Instagram, Tim. Der fragt, Moin, ich freue mich über jede neue Folge von eurem Podcast. Echt super. Ich habe eine Frage an Tim. Mhm. Welches Restaurant kannst du für den Einstieg in die Sterneküche empfehlen? Ich würde gerne mal schmecken, was das bedeutet. Tim, du sagtest ja im Gespräch mit Kevin Fehling, dass man sich da rantasten sollte und nicht in der Regel von 0 auf 3 Sterne gleich verstehen kann, was da passiert. Mhm. Hast du einen Tipp? Ich würde mich sehr freuen. Danke und lieben Gruß, Flo, mit W geschrieben.
Ja, eine sehr intelligente Frage. Spontan fällt mir da ein neues Mitglied der Kitchen Impossible Familie ein, Max Stroh aus Berlin. Ein zauberhaftes Restaurant mit einem sehr entspannten, fast kneipiesken Ambiente hat. Also du fühlst dich atmosphärisch sofort wohl. Jeder, der auch nur ansatzweise so ein bisschen schon mal in der Pommesbude essen war. Und das meine ich jetzt sehr positiv für das Restaurant. Und kocht auch eine Küche, die extrem verständlich ist. Also wenig technischen Firlefanz, sondern sehr geschmacksintensiv. Tolle Produkte, einfachste Arbeit, also Handschrift. Und der baut da schon massiv gerade was auf und ist auch noch ein bums sympathischer Kerl. Kann leider nicht Fisch sagen. Sag mal Fisch. Die ganz frieden Fisch. Hat mir das, also war, ist einer der ganz wenigen, der es geschafft hat, mich in meine Schranken zu weisen in der vergangenen Staffel. Und wirklich toller Kollege, super Einstieg für eine Ein-Sterne-Gastronomie in Berlin. In Hamburg ganz schwierig, weil meines Erachtens hängt er schon zwischen 2 und 3, aber es ist ein Ein-Sterner derzeitig, ist das Restaurant Bianc. Finde ich ganz toll. Der zeigt nicht mal so die Klaviatur, wie ein Menü oder eine Entwicklung von 1 bis 3 Sternen wirklich geschehen kann. Der baut vorne auf, kriegst du so ein bisschen Kokolores Essen, aber sehr geil, also so ein bisschen technisch versierten, modernist, molekular will ich nicht sagen, aber da feuert er einmal ab, was technisch geht mit Lebensmitteln. Und dann baut er immer wieder zauberhafte Gerichte ein, die an Einfachheit in der Kochtechnik nicht zu übertreffen sind. Einen schönen Seafood-Reis, ein Stück gebackenes Focaccia, aber eben frisch gebacken. Erzählt eine kleine Geschichte dazu, nicht zu viel, sondern genau nur das, um das zu verstehen. Und dann feuert er wieder ab und dann bist du immer so zwischen 1 und 3 Sternen hin und her gerissen. Hin, her. Und für mich eigentlich so das schönste Restaurant in Hamburg derzeit, was diese Form der Spitzengastronomie anbietet.
So, lieber Flo, damit sollte dir geholfen sein und vielen Dank, Tim. Habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt zum Schluss loswerden wollt, bevor wir in eine Sommerpause gehen? 4 Wochen werden wir die Leute jetzt in Ruhe lassen. Du lässt den Bimbam baumeln. Ich werde mich darum kümmern, 1, 2 Gäste noch zu bekommen, die nicht so leicht zu erwarten
sind. Warum machen wir denn eigentlich keinen Podcast aus dem Urlaub?
Ja, weil ich dich einfach mal Urlaub machen lassen wollte.
Gute Antwort. Ne? Sehr also, gute Antwort.
Das muss ja auch mal sein. Und da du ja lobst, so gerne hörst, Tim, wir haben hier noch von Madame Schr auf Instagram eine wirklich nette Nachricht zum Schluss. Lieber Tim, wahrscheinlich wirst du das gar nicht lesen, weil du nicht weißt, wie du diese Nachricht lesen musst und wie du rankommst. Und lieber Sebastian, ich habe vor kurzem erst angefangen, Podcasts zu hören. Neben Zeitverbrechen und Mordlust, Gruß an die Kolleginnen, wirklich toll, ist euer Podcast zu meinem absoluten Lieblingspodcast geworden. Ich führe seit 4 Jahren eine Fernbeziehung und das Podcast hören während der Fahrt macht das alles ein wenig erträglicher. Ich danke euch dafür wirklich sehr. Die Zeit vergeht mit Tim und Sebastian wie im Flug und ich komme mittlerweile gut gelaunt wie bei meinem Freund an. Er wusste gar nicht am Anfang, was los war mit mir. Ihn habe ich jetzt auch angesteckt mit der Fide Gastrosucht. Macht genauso weiter so. Bleibt ehrlich und echt, wie ihr seid. Ihr habt es geschafft und ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke für eure tolle Arbeit. Eure Annalena.
Toll. Toll. Kann man Podcast im Fernsehen machen?
Klar.
Logo. Auch mit 70. Schon. Auch mit 70, ne? Mhm. Also so ein Talkshow. Ich habe eine tolle Idee übrigens. Ich weiß nicht, ob ich sie rauslassen soll, weil ich höre ja auch andere Podcasts sehr gerne. Und es ist ja momentan modern, dass Podcasts auch auf Tour gehen. So, das finde ich jetzt bei uns, so frisch wie wir am Markt sind, für ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, da können wir echt noch ein bisschen Inhalt liefern. Aber was ich ganz spannend finden würde, wenn man so die guten Podcasts dieser Welt, hörst du mir zu?
Ja.
Die guten Podcasts dieser Welt gemeinsam auf eine Bühne zieht, dann muss es doch ein leichtes sein, auch sowas wie die Colorline Arena vollzukriegen. Da rede ich jetzt natürlich von den flauschigen Jungs, da rede ich von den Hacke-Peter-Jungs, da rede ich von den, die nach Rom gehen Jungs, da rede ich von den Fide Gastro-Jungs, ja. Da rede ich von auch den Gästen, die wir ja hier schon hatten, so Steven Gätjen und Co. Also da, und wenn man die gemeinsam zu einer riesen, gigantomanischen Podcast-Talkrunde auf die Bühne kriegt, natürlich mit Tänzerin, mit Nebel, mit
Varieté,
mit Varieté drumherum, mit Spielmannzug, mit Gewinnspielen, mit Publikumseinbindung, mit Live-Chat, mit dem ganzen Kram. Das muss doch gehen, oder nicht?
Also ähnlich wie das höchstwahrscheinlich bei den Kollegen von Endemol Schein der Fall ist, und werden diese Gedankenspiele schon für die nächste und übernächste Staffel gespielt. Auch wir bei OMR und ich in Zusammenarbeit mit denen sind dabei, uns Dinge auszudenken, die in diese Richtung gehen, lieber Tim. Wir hatten jetzt nicht an die Colorline gedacht. Wir dachten, wir gehen einfach mal ins Wembley-Stadion, wenn schon, denn schon.
Na gut, die verstehen uns nicht auf Deutsch. Ne? Also das ist schon ein Problem. Also lass uns doch lieber in Frankfurt. Es gibt so schöne Frankfurter Waldparkstadion.
Waldstadion.
Ja. Weil es gibt da habe ich schon einen emotionalen Bezug zu. Ich habe irgendwann mal nach der Beendigung des Echos, also die Feier war durch, am nächsten Tag bin ich vernebelt irgendwie nach Hause gefahren. Mein Vater rief mich an, der in den Regionen Frankfurt-Darmstadt lebt, und hat mich gefragt, ob ich auf dem Echo gewesen bin. Und ich so, ja klar, aber woher weißt du das schon wieder? Und sagt er, ich höre gerade Radio. Die haben gerade durchgegeben, dass du als Letzter den Echo verlassen hast, so voll wie das Frankfurter Waldstadion beim Spiel gegen den FC Bayern München. Und das fand ich eine sehr schöne Umschreibung für meinen Zustand irgendwie so. Und deshalb, ich würde da gerne noch mal reingehen. Hast du eigentlich auch, aber jetzt, wir haben so viel Niveau heute gehabt, das macht mich wahnsinnig. Da baut sich bei mir Brechreiz auf. Hast du eigentlich auch Traumhochzeit produziert?
Nein.
Aber das ist eine wirklich für mich eine der Perlen der deutschen Fernsehunterhaltung. Ja. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal in 30 Jahren, wenn es dann noch sowas gibt wie YouTube, mit einem derartigen Ausschnitt oder irgendwo noch zu googeln bin. Und zwar Traumhochzeit, da gab es immer ein Übereinstimmungsspielchen.
Ich wusste, dass das kommt.
Ein Übereinstimmungsspiel für die jungen Leute. So die jungen Leute müssen es. Es ist wirklich eine Perle. Es ist wahrscheinlich sound- und bildtechnisch nicht zu ertragen, aber es ist eine Verbalperle allererster Güte. Nur damit man sieht, aus welchem qualitativ hochwertigen Produktionshaus ich komme. Ende mal. Traumhochzeit, ein Pärchen, das sich zu verheiraten gedenkt, macht ein Übereinstimmungsspielchen, soll heißen, dieselbe Frage wird der Braut als auch dem Bräutigam gestellt. Erst dem Bräutigam, dann wird die Antwort abgewartet, dann wird der Braut dieselbe Frage gestellt, Antwort abgewartet. Für eine Übereinstimmung gibt es einen Punkt, für eine Nicht-Übereinstimmung kein Punkt.
Wichtig, die Verwandtschaft ist im Publikum und hört mit.
Ja, und es geht, man kann live heiraten in dieser Sendung, das ist das Geile. Und dann wird halt wird die Frage gestellt, wo hatten Sie das letzte Mal Sex? So, und der Bräutigam gibt seine Antwort ab und dann wird sie gefragt, also die Braut, und sie so, nee, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Doch. Und er feuert sie an, doch, sag es, ich hab gesagt, wo es ist. Er hat gesagt, in der Küche. Ja? Und sie antwortet ganz kurz und trocken, und damit möchte ich auch diesen Podcast beenden und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie antwortet mit den Worten, in den Po.
Wir hören uns in 4 Wochen wieder.
Und Schwiegermutter, Stiefmutter, gigantisch. Google das, es ist ein Highlight. Hier ist genauso geil wie. Ja, komm.
Hier schreibt einer, weil wir vorhin kurz live waren, Tim, Thomas, 1979, ich finde es grandios. Hallo, Fide Gastro, ich habe heute extra Urlaub genommen, um uns bei Instagram live zu sehen.
Das finde ich toll. Gastgeschenk.
Ja,
Gastgeschenk. Geschenke, Geschenke. Sven macht immer tolle Geschenke.
Definitiv.
Tolle Geschenke.
Ich hatte nicht so viel Vorbereitungszeit diesmal wie sonst.
Warum?
Ich habe dir was mitgebracht.
Ein Franzbrötchen?
Nein, das hätte doch schon Steven Gätjen da.
Ein Schokokrost.
Was Gerolltes.
Was Gefülltes.
Was Gefülltes.
Und was Süßes. Was Süßes. Gott sei Dank keine Variation. Ich hasse das bei Kitchen. Wenn ich die Box aufmache, Also eigentlich, ich muss mich nochmal entschuldigen beim Hoteldirektor. Und zwar dieses Kitchen-Ding, es ist wirklich, es ist ein Trauma schon fast. Also ich komme manchmal in Bereiche und dann sehe ich eine schwarze Box und ich zucke kurz zusammen. Der Damm wird ganz kurz eng. Und ich bin in ein sehr schönes Hotel von Freunden sozusagen eingeladen gewesen. Es wurde alles vorbereitet, wir sind angereist irgendwie und der Hoteldirektor kommt auf mich zu mit einer kleinen Kitchen Impossible Box im Miniaturformat mit den Worten: Herr Melzer, schön, dass Sie unser Gast sind. Wir haben hier eine kleine Aufmerksamkeit für Sie. Und bei mir triggert das sofort, weil ich ja in den unmöglichsten Orten mit dieser Box schon konfrontiert worden bin, dass ich nur sage, ihr dreckigen Fickfotz. Dem fällt die Kinnlade rum. Der kriegt richtig so ein bisschen so eine zitternde Unterlippe irgendwie so, bis ich dann merke, oh, das ist wirklich nur eine Aufmerksamkeit.
Keine Kamera.
Das macht die Box auf so ein Pralinen drin irgendwie so. Und wirklich, ich habe mich zu Tode geschämt für mein vulgäres Tourette-Syndrom. Aber das ist eben halt, das ist wie ein Pavlovscher Reflex. Da du siehst die Box, beim Hund normalerweise läuft das Wasser und bei mir, ich habe die Dinger in der Kehle drin und die müssen raus. Das ist so wie bei Green Mile. Weißt du, wenn du siehst, so, sichtbar. Ich sehe die Schimpfwörter.
Wer weiß, vielleicht gibt es so. Ja irgendwann wieder Challenge in Deutschland und dann kommt die Kitchen Possible Crew zu unserem Podcast.
Ja.
In diesem Sinne, Tim, ich wünsche dir einen wunderbaren Urlaub. Du hast ihn mehr als verdient nach diesem geilen Podcast, Sven.
Ich würde ganz gerne mal eine
Statistik. Weitere Folgen bitte
von Ich möchte von der DEHOGA noch eine Statistik haben. Ob in dem Urlaub, wo ich jetzt, also in dem Monat, wo ich jetzt Urlaub mache, es weniger Abbrecher in der Ausbildung gibt, als wenn ich aktiv bin.
Das ist notiert. Wir werden es über den Äther schicken und dem, es ist der DEHOGA, ne? Heißt es der DEHOGA?
Verband.
Der DEHOGA-Verband. Wir werden es zukommen lassen und das werde ich dir dann per Fax schicken, ja. Tim.
Und ansonsten bin ich stinksauer.
Ja. Also, die erste Staffel, die erste Folge von Kitchen Impossible als Wiederholung kommt am 15. September übrigens. Das hatte ich Sven noch versprochen, dass ich das jetzt mal sage. Ja, das ist, die, ich glaube, die 19. Folge in der dritten Staffel insgesamt, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Melzer, das ist auch schön, Melzer versus King. Tim ist doch der King. Also kocht er gegen sich selbst?
Johannes King. Aber wir wiederholen wirklich sehr, sehr schöne Folgen, auch aus der letzten Staffel, die gelaufen ist, der vierten. Jetzt produzieren wir gerade die fünfte. Die wird dann im Frühjahr irgendwann kommen. Und für alle Kitchen Impossible-Süchtigen jetzt ab Sonntag.
Das ist eigentlich der Moment, wenn du weißt, das neue Album kommt raus und man hat sich Konzertkarten gekauft und die ersten Lieder werden live auf der Bühne gespielt. Man hört sich trotzdem das alte Album nochmal an, um wieder in Stimmung zu kommen für die neue Staffel, die für die Zuschauer sehr lustig wird.
Und es gibt ja wirklich ein paar Highlights da drin, ne? Also vorangekündigte für die fünfte Staffel, was Kontrahenten angeht. Mhm. Da bin ich wirklich gespannt. Der ist übrigens nach wie vor herzlich eingeladen, aber er sagt einfach nicht ja. Da müsst ihr irgendwas machen.
Hat bei Kitchen auch 3 Jahre gedauert.
Ist das so? Naja, gut. Also, das soll es jetzt langsam wirklich gewesen sein. Hört euch die alten Folgen von Fiete an, zieht euch die alten Folgen von Kitchen rein. Wenn ihr sein wollt wie Tim Melzer, fresst ein großes Schokocroissant oder lauft nackt am Strand von weiß ich nicht wo rum. Einfach mal.
Können wir nicht einfach nur, um den Gedankengang weiter noch fahren, leben zu lassen, nächsten Donnerstag zu der normalen Uhrzeit, wo der neue Podcast veröffentlicht werden würde, einmal nur so ein Bimmelbammel einspielen, so die Glocken von Big Ben, weil man dann ja vielleicht das Bild von mir im Kopf hat, wie ich gerade am Strand stehe und meinen kleinen Aal einfach freischwingen lasse.
Hast du deine Glocken gerade mit den Glocken von Big Ben verglichen? Wirklich?
Ja.
Ist es wirklich so weit?
Ja.
Oh Gott, ich gehe brechen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Einfach mal Bimmelbammel machen.
Ja. Dankeschön.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.